Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 419. Heute gibt es einen Fragen-Podcast. Eure Fragen, unsere Antworten. What the FAQ? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Und der David ist auch zugegen. Wunderschönen guten Tag, 40er David.
Ja, hallo, seid gegrüßt. Und jetzt rede ich nur noch über die Jugend schlecht.
Okay, warum? Als ob du das vorher nicht auch schon getan hättest. Aber vorher warst du doch eher so, ne, Nostalgie und sowas damals.
Ja, Nostalgie ist ja was anderes, aber die Jugend von heute kannst du ja nicht antun. Ich meine, guck der Kai an. Das ist unsere Zukunft, der muss unsere Rente zahlen.
Naja, aber ob der jetzt unsere Jugend ist, weiß ich auch nicht.
Ja, ein bisschen.
Ja, du gehst auch bis 30 zu.
Was? Echt?
Nee, ich bin 26.
Du bist näher an der 30 als an der 20.
Das war.
So sieht's nämlich aus. Ja, ich würde aber sagen, wir legen gleich los, weil wir haben einen ganzen Batzen Fragen von euch eingeschickt bekommen, seitdem wir das letzte Mal einen Fragen-Podcast gemacht haben. Und wir haben ja auch das Wochenende von Extreme Rules, deswegen haben wir hier wieder eine Episode von What the FAQ eingebaut. Und wer noch ein bisschen mehr zum aktuellen Kram haben möchte, der kann natürlich gerne bei Patreon bei Steady vorbeischauen. Da haben Kai und ich natürlich Dynamite Cross Rampage gemacht und das große Grand Slam, ja, Event-Spektakel von AEW besprochen. Also da gerne reinschauen. Und legen wir hier los an der Stelle mit den Fragen. Und zwar der Fenris hat via Discord gefragt, auch passend eigentlich zu Grand Slam, passt ganz gut. Inzwischen ist es einen Monat her, dass CM Punk bei AEW debütiert ist. Bei mir ist leider schon der Zauber größtenteils verflogen und es fühlt sich nicht mehr besonders an. Vielleicht auch da es inzwischen viele andere Debüts gab und weil Punk jede Woche zu sehen ist. Wie geht's euch dabei, wenn ihr Punk nun bei AEW seht? Ich fange erstmal mit Kai an. Kai als unser Number One CM Punk Guy. Wie ist es bei dir?
Es ist schwierig, also weil ich bin natürlich immer wieder gehypt, wenn ich höre, Call of Personality läuft, CM Punk kommt raus, die Leute gehen ab. Ich mag es auch, dass die Crowd da mitsingt. Das ist irgendwie ziemlich cool, da bin ich Fan von. Ich glaube, ich weiß aber, was er meint. Weil das Match gegen Darby Allin, okay, fand ich cool, hat Bock gemacht, war genau das, was es sein sollte. Aber auch ein bisschen das, was in der letzten Promo von Punk aufgegriffen wurde bei Dynamite, dass dann immer dieser Happy Punk rauskommt und sagt, oh, das ist alles so toll und so schön. Ich glaube, das Problem ist, auch ich möchte jetzt einfach mehr sehen. Also es heißt ja hier, diesen abgefuckten CM Punk, den werden wir sicherlich auch irgendwann bekommen. Und ich hätte da gern so ein bisschen eine Entwicklung drin. Weil natürlich man auch andere Erwartungen dran setzt, als jetzt vielleicht an andere Wrestler. Aber es geht ja mittlerweile sehr in diese eine Richtung. Punk kommt raus, sagt, ey, alles ist geil und weiter. Und da ist mir ein bisschen zu wenig Feuer drin.
David, wie ist bei dir?
Ich bin da sehr geschillt. Liegt vielleicht auch im Alter, aber Nein, es ist im Grunde genommen die Erwartungshaltung. Was will man denn erwarten? Also du hast halt diesen unfassbar geilen Moment und dieses Level kannst du nicht halten. Und was ich erwartet habe, ist genau jetzt eingetreten, ein bisschen analog zum Debüt von AEW. Du hast halt diesen großen Moment, aber dann, gut, Ding will Weile haben, dann geht's halt erstmal bergab, da muss man sich mal finden, Findungsphase, jo, passt, und danach will ich dann diese Kurve wieder langsam nach oben haben. Du hättest diesen Peak wahrscheinlich gehabt, wenn du direkt von Anfang an eine super persönliche Fehde gehabt hättest, am besten um den Titel, aber nee, du hast auch noch zeitgleich Daniel Bryan und ich habe halt eher das Gefühl, du hast jetzt erstmal Daniel Bryan in diesen Spot reingehauen. Punk, komm erstmal an, jetzt reite noch ein bisschen auf der Sympathiewelle, vor allen Dingen kämpf mit Jungen. Das hat mich am meisten überrascht, dass halt nach Darby Allin ist das immer heißt, okay, gar nicht mal die großen Namen, sondern wirklich die jungen Wrestler, die eigentlich noch nicht den großen Namen haben. Passt, nehme ich mit. Und dann langsam stetig die erste große Fehde aufbauen, die irgendwann dann kommt, die dann auch Knall macht. Aber ich habe nichts anderes erwartet. Anfangs habe ich nicht gedacht, da kommt jetzt voll die super Story, sondern der soll erstmal ankommen, jetzt wird erstmal standardmäßig und dann kommt irgendwann das große Emotionale und ich bin da entspannt.
Ja, ich vergleiche das mal so ein bisschen mit so einer neuen Beziehung. Am Anfang so kennenlernen und dann der große Knall, die große Liebe und die große Euphorie und jetzt sind wir halt so ein bisschen im Alltag angekommen und das musste auch natürlich jetzt sehr schnell passieren, weil AEW sich eben sehr schnell entwickelt. Man hat andere Prioritäten gesetzt und ich finde es ganz gut, dass man hier nicht nur auf CM Punk zum Beispiel setzt. Man hätte auch diese Welle komplett, auf Teufel komm raus reiten können. Und ich glaube, das hätte dem Produkt auch nicht gut getan. Ich glaube, da hätte man zu stark den Fokus auf einen Charakter gelenkt, der vielleicht noch gar nicht so weit ist, der vielleicht auch andere Pläne hat, der vielleicht auch gesagt hat, ich möchte gern was anderes machen in der Company. Ich will nicht nur im Main-Event stehen oder sonst irgendwas, sondern ich möchte den Jungen helfen. Und ich finde es jetzt auch nicht unbedingt das geilste Programm aktuell, sage ich auch ganz ehrlich, aber ich finde es in Ordnung, vor allem auch, weil ja AEW inzwischen so eine Bandbreite hat an Möglichkeiten, dass da einfach so viel dabei ist, wo ich sage, ja, ist geil. Also klar, es ist jetzt hier im Punk gegen Team Taz nicht unbedingt meine Wunschfehde. Auf der anderen Seite habe ich aber Kenny Omega gegen Bryan Danielson, die hier die Hütte abreißen, und da sage ich doch, ja gut, da kann ich auch davon damit leben, dass hier im Punk erstmal mit Team Taz da beschäftigt ist.
Kann ich da noch was einwerfen?
Ja, nach mir. Ist er, glaube ich.
Alter. Du bist auch jemand, der im Bus da nicht für ältere Herren aufsteht.
Nee, sondern damit muss er einen Zaum halten, sonst redet der 8 Stunden. Und Alter. Letztendlich ist es nur so, ich wollte eigentlich nur David zustimmen. Es ist, glaube ich, wirklich eine Sache der Erwartungshaltung. Dass ich natürlich, weil ich ja so mega in diesem Hype drin war, sage, da muss das und das das und das kommen und jetzt hier und direkt ballern und Vollgas. Letztendlich ist es so, wie David sagt, gut Ding will Weiler haben. Ob ich jetzt ein Match gegen Powerhouse Hobbs brauche, ehrlich gesagt nicht. Aber ich brauche ein CM Punk-Match, von daher ist es eigentlich ganz cool, ihn zu sehen. Und so AEW hat ja auch gezeigt, so, die machen Sachen jetzt nicht von heute auf morgen, sondern bauen gewisse Sachen auf. Von daher hat David da, glaube ich, eigentlich schon recht, dass man sagt, man soll das Ganze ein bisschen entspannt angehen und das wird schon seinen Weg gehen.
Kai, darf David jetzt reden?
Von mir aus.
Okay, jetzt kommt der 8-Stunden-Monolog.
Ich gehe mal kurz, weiß ich nicht, tanken oder so.
Ja, ich muss auch gerade mal noch irgendwie Döner holen.
Ja, ist kein Problem. Willkommen bei Headlock, dem David-Podcast. Ich wollte nur zwei Sachen sagen. Einfach zum einen, man nimmt ja auch so ein bisschen den Druck vom Punk, weil ich möchte halt nicht wissen, was passiert wäre. Er kommt zurück und ist dann direkt komplett im Fokus. Ich glaube, das wäre für die Person Punk auch nicht unbedingt das angenehmste gewesen als Comeback. Und zusätzlich, es passt auch ein bisschen zum Booking-Style von AEW, weil wenn man das halt über letztes Jahr meinetwegen einfach mal durchgeht, AEW macht selten, dass die sehr viele Hauptstorylines haben, sondern meistens hast du halt deine zwei sehr emotionalen Storylines, dann ein paar danach, und sobald die eine abebbt, kommt aber direkt die nächste, die schon vorbereitet ist. Und ich glaube einfach, gerade dieser Bryan-Effekt, also du hast halt Daniel Bryan, du hast CM Punk zeitgleich, da hat man einfach gesagt, ey, wir nehmen einen und sobald dieser große Peak dann langsam abschwächt, dann kommt der nächste.
Adam Cole hast du auch noch übrigens.
Ja, und Adam Cole, aber weißt du, wie ich meine, weil AEW bockt wirklich so seit einem Jahr, dass immer nur nicht alles auf einmal reingeworfen wird, sondern nach und nach verteilt.
Ja. Das war's?
Monolog Ende, ich ziehe an der Kippe.
Ach so, okay, ich habe gedacht, weil du hast irgendwie erstens angefangen, ich habe gedacht, ein zweites kommt noch. Aber egal, aber dann haben wir das Thema, glaube ich, ganz gut besprochen. Also Entspannung. Also ich glaube, da wird noch genug passieren mit CM Punk. Und ich glaube, da muss man jetzt nicht die Pferde scheu machen, dass da nicht sofort von 0 auf 100 abgeht. Der Le Ripitz fragt auch via Discord. Generell sehr gerne bei Discord bei uns vorbeischauen unter den Hashtag AskCatLog. Fragen im Kanal. Feedback, Fragen stellen und dann packen wir die dann hier rein. Das macht es mir auch ein bisschen leichter, weil durch diesen Hashtag kann ich die dann relativ schnell und einfach finden und dann eben hier bei uns entsprechend im Handout aufbereiten. Auf jeden Fall fragt der Kollege hier, wie seht ihr die Aussagen von Brian Cage beziehungsweise seiner Frau? Habt ihr das Gefühl, dass er misused wird oder schafft er es vermutlich einfach nicht, mit den Fans komplett overzukommen? Also, er hat es dann noch ein bisschen ausgeschmückt mit dem, wie er es sieht. Und er hat auch den Eindruck, dass es nie so ganz wirklich geklickt hat. Die Frau von Brian Cage hat ja den Vergleich zu Impact gezogen und hat gesagt, da war er hier ein riesengroßer Star und der war im Main Event und jetzt hier ist er es plötzlich nicht. David, wie siehst du die Personalie Brian Cage?
Ja, bei Impact hat er jetzt auch ein bisschen anderes Roster noch, ne? Ich kann verstehen, dass man halt gefrustet ist, weil eigentlich spricht das ja dafür, dass du halt an die Spitze möchtest, aber das wollen halt viele andere auch. Und es können nicht alle zeitgleich im Main-Event die ganze Zeit dabei sein. Ein bisschen verstört hat mich die Aussage schon, wenn ich halt dran denke, Brian Cage war im größten Cinematic-Match, in der größten Fehde von Sting, als er zurückkam. Er darf mit der Legende kämpfen, wird auch noch gut dargestellt. Konnte auch sonst in dem Match ist halt ja, überzeugen, aber er hatte jetzt auch nicht so geklickt, dass du sagst, oh mein Gott, die musst du sofort im Main-Event pushen. Ich habe immer das, wie soll man sagen, nicht das Gefühl, sondern ich finde, es ist wie im Job ein bisschen. Wenn du halt wirklich nach ganz oben willst, dann musst du es einfach auch noch mehr bringen. Und das fehlt mir ein bisschen. Ich finde, Brian Cage ist ein Upper-Mid-Kader und er wird vernünftig für mich oder passend zum Standing eingesetzt. Aber das heißt auch nicht, dass es nicht noch weiter nach oben gehen kann, mal später.
Boah. Also ich bin ja, nee, also ich halte halt Brian Cage für einen Mid-Kader. In so einer Promotion wie AEW ist der eine Mid-Kader, weil ihm ein Punkt fehlt. Und der sieht zwar geil aus, aber der kann nicht reden. Der kann nicht reden und der hat, wenn man mal von seinen Power-Moves absieht, das sieht alles gut aus und so, der hat auch Talent und natürlich für die Masse und die Muskulatur, die er mitbringt, macht er Dinge, die eigentlich ein Typ seiner Statur nicht machen sollten. Aber der nimmt mich nicht gefangen, weil er es irgendwie nicht schafft, zumindest in meinen Augen, zu oft wirklich gute Geschichten zu erzählen. Da fehlt mir einfach ein bisschen was drin. In seinen Matches, in seinen Promos. Ich habe mich ja schon mit Shaggy so ein bisschen drüber lustig gemacht, damals, als er den FTW-Belt überreicht bekommen hat und irgendwie so ein bisschen davor stand wie Ochs vorm Berg. Dafür, dass er ein Superstar sein möchte, da fehlt ihm einfach ein bisschen was, was andere Leute eben stärker mitbringen. Und ich fand ihn immer ein bisschen, wenn Leute, dieser Vergleich mit Impact ist halt das Ding mit, du bist ein großer Fisch im kleinen Teich und bei AEW bist du halt ein großer Fisch im Ozean, voller noch größerer Fische. There's always a bigger fish, sage ich dazu nur. Kai, du hast mir gerade schon beigepflichtet.
Ja, also letztendlich ist es ja auch so, wie bei den Tweets von seiner Frau, man muss halt bedenken, es ist nur Brian Cage, ne? Also vielleicht denkt er, er ist jetzt der geilste Typ und es stimmt ja alles, was du sagst. Der ist talentiert. Ich habe den ja auch mal live gesehen, also sogar zweimal dabei bei der WXW damals. Einmal in Münster, einmal bei Superstars in Oberhausen. Der ist krass, der ist eine Erscheinung. Aber den sehe ich viermal und dann weiß ich, was er kann.
Der ist ein bisschen wie Max Meyer bei Schalke damals, ne?
Ja, oder halt so ein Geist, ne? So kann so zwei, drei geile Sachen, so wie Geister mit seinen Freistößen, aber das war's dann auch. Und das ist hier auch so, also, ne? Und ich finde es sowieso immer ganz schwierig, wenn man dann irgendwie so in die Fußstapfen von Frau Matt Hardy, Rebby. Ja, Hardy tritt, das ist nämlich auch geisteskrank unsympathisch.
Es ist vor allen Dingen aus Arbeitgebersicht das Dümmste, was du halt machen kannst.
Ja.
Weil wenn du nach oben willst, musst du es halt dir verdienen oder halt zumindest intern versuchen, das zu machen. Wenn du es von außen machst, dann sag ich, okay, auf dich kann ich nicht so richtig bauen oder dir kann ich nicht ganz so vertrauen.
Ja. Passend dazu, nächste Frage. Außerdem, also der Kollege Le Rippis, ist Franzose vielleicht, fragt nochmal, außerdem würde mich noch interessieren, wie ihr die permanente Vergrößerung des AEW-Rosters seht. Ich denke, wir können sicher sein, dass auch ein Bray Wyatt noch dazukommen wird, aber wie smart ist das alles wirklich? Es erzeugt Aufmerksamkeit, aber um ehrlich zu sein, die Dark Shows sind ein nice to have, aber wirklich relevant sind Dynamite und Rampage. Und ich frage mich, ob man durch dauernde Zuwächse nicht vielleicht versäumt, frisches Talent aufzubauen. Wie seht ihr das, dass hier das immer größer wird und verpasst man die Chance, junge Talente aufzubauen und im Gegenzug bekommen etablierte Stars, CM Punk und Konsorten vielleicht mehr TV-Time als notwendig gewesen wäre?
Boah, also es ist schwierig, weil das Roster, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist enorm groß geworden. Und es gibt auch immer noch gewisse Signings, auch in der Zukunft, wo ich sage, die musst du mitnehmen. Bray Wyatt, meiner Meinung nach, musst du signen. Falls wirklich im Januar ein Kevin Owens Free Agent wird, den musst du signen. Und dann ist es auch schwierig, andere Leute aufzubauen. Also ich war auch verwundert, dass man dann 2.0 geholt hat, obwohl man die ja sogar in Anführungsstrichen relativ prominent eingesetzt hat. Die hatten ja sogar da teilweise ihre Main-Event-Matches. Das hat mich dann schon gewundert. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Also ich frage mich auch, ob dann irgendwann so ein strikterer Roster-Split kommt. Weil es ist ja wirklich so, du musst dann die Leute nutzen. Also ein Darby Allin auf jeden Fall, der ist häufig auf der Card. Ein MJF musst du ja auch präsentieren. Aber du musst auf jeden Fall einen Cole zeigen. Du musst einen Brian zeigen. Also ich finde es wirklich schwierig. Und ich weiß jetzt noch nicht, wie sie damit umgehen, dass das Roster immer größer wird. Weil du hast ja auch noch, wie er schon sagt, bei Dark und Dark Elevation ja noch ganz, ganz viele eigene Leute oder kleinere Leute. Das, also, ich finde, das ist wirklich eine ganz, ganz große Challenge, die AEW da hat.
David, wie siehst du das?
Es ist eine große Challenge. Allerdings schafft gerade AEW für mich den Drahtseilakt ziemlich optimal, weil du hast halt auch so Leute wie jetzt zuletzt Pillman, mit denen keiner gerechnet hat, der wird gepusht, ein Powerhouse Hobbs darf halt gegen CM Punk wresteln. Ich muss aber mal Kai widersprechen. Ich glaube nämlich, die große Stärke von AEW ist eben genau dieser Gedanken, den du halt sagtest, von wegen, ja, du musst Adam Cole zeigen, du musst einen Bryan zeigen. Ich glaube, der Gedanke ist bei AEW nicht, weil du hast einfach gerade bei denen halt oft gehabt, dass du einen Cody Rhodes mal länger nicht gesehen hast, du hast einen Adam Page, den hast du länger nicht gesehen, okay, andere Gründe, aber bei Cody Rhodes ist halt ein Beispiel, wo das halt öfters passiert ist. Und ich glaube, so wird man auch ein bisschen mit einem Bryan mal gehen, wenn Bryan sagt, ja, ich möchte jetzt mal Japan on Tour sein und sonst was. Jo, nehmen wir dich mal einfach mal raus und dann kommst du später wieder. Momentan, finde ich, hat man eigentlich das gut im Blick, dass man diese Balance herstellt. Aber genau aus dem Grund, man darf, also ich möchte auch nicht jede Woche dieselben Gesichter sehen, sonst, das ist ja mein Problem bei War zum Beispiel. Ich möchte auch dann nicht jetzt 51 Mal im Jahr möchte ich Punk sehen oder öfters oder 100 Mal und Bryan, sondern es soll halt schon immer wieder verteilt sein, je nach Storyline. Und darauf muss man achten, was die Rostergröße angeht, finde ich, für mich persönlich hat man das Limit langsam erreicht. Ich möchte nicht noch mehr dazu holen. Ich bin auch, ehrlich gesagt, anderer Meinung. Ich würde mich, so sehr ich Kevin Owens liebe, ich weiß nicht, ob ich mich freuen würde, den wiederzusehen, weil es würde sich zu oft oder zu sehr auch mit Bray Wyatt für mich anfühlen, so ein WWE-Light, was sich anbahnt, was aber nicht notwendig ist. Jetzt hat man gerade für mich die perfekte Mischung. Ich kann super damit leben, bin sehr happy, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt 1000 neue Verpflichtungen haben. Wobei man auch noch sagen muss, es werden ja auch nach und nach immer mehr abspringen, jetzt wenn die Corona-Pandemie vorbei ist und in die Wrestling wieder losgeht.
Ich gehe auch davon aus, dass man das so ein bisschen verteilen wird. Und wir haben es ja auch schon gesehen, dass ja auch immer wieder möglich ist, dass Wrestler woanders antreten, bei anderen Promotions dann noch regelmäßig antreten und da quasi Erfahrung sammeln, obwohl sie quasi bei AEW noch unter Vertrag stehen. Das ist ja eigentlich das Gute auch in den Kooperationen, die AEW gemacht hat. Ich bin aber auch bei euch beiden so ein bisschen. Also ich sehe es auf der einen Seite so, dass Bray Wyatt und auch Kevin Owens, bin ich bei Kai, die musst du signen, wenn die frei sind, weil das so große Namen sind. Und ich glaube auch gerade aus dem Kevin Owens, wenn du den frei lässt und dem mehr Möglichkeiten gibst, der passt hervorragend zum Produkt AEW. Mit der Art und Weise, wie er redet, wie er performt, wie er eben auch sein, ich denke da vor allem an die alten Kevin Steen Promos, die er gehalten hat. Ich glaube, da kann der sehr, sehr viel mehr machen, als er das jetzt derzeit bei WWE wirklich zeigt. Bray Wyatt auch, allein das hat man ja auch gesehen, was das für eine Reaktion im Netz herbeigerufen hat, als die Entlassung gekommen ist. Ich glaube aber auch, was wir jetzt vielleicht noch nicht so wahrnehmen, es wird auch irgendwann der Punkt kommen, wo Verträge auslaufen, wo dann Talent auch sagen wird, ich fühle mich hier vielleicht nicht so wohl, ich gehe vielleicht woanders hin, wo ich vielleicht besser eingesetzt werde. Vielleicht sagen sie auch, kann ich nicht mal ein Jahr nach Japan gehen oder sonst irgendwas. Ich glaube, wir werden viel mehr diese Rotation haben, je älter das Produkt und je älter das Unternehmen quasi wird. Das ist was man auch nicht vergessen darf. Und ich glaube auch, dass wir die ein oder andere, vielleicht nicht unbedingt Entlassung, aber zumindest auch den ein oder anderen Weggang hier und da mal haben werden. Wichtig ist für mich, dass wir eben die Mischung noch immer haben, dass wir nicht eben das, was David gerade so ein bisschen angesprochen hat, ja, so WWE Rejects bekommen, sondern dass das eben eine homogene Masse ist. Bis jetzt macht man das noch gut. Muss man halt gucken, dass das nicht zum Problem wird. Nicht, weil das gegen das Produkt spräche, sondern ich glaube, dass das für die Wrestling-Bubble halt dann eher zu so einem Problem werden könnte. Also dem Produkt an sich schadet es ja im Endeffekt nicht wirklich, wenn du so Leute mit reinholst. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich bin da auf jeden Fall auch gespannt drauf. Und ich warte auch darauf, dass ich hier Brian Cage und Brian Cages Frau, ich glaube, das ist erst der Anfang. Ich glaube, das wird häufiger so vorkommen, dass auch mal jemand sagt, boah, ich werde nicht genug eingesetzt, ich will mehr wresteln, ich will mehr Exposure haben. Das kann ich mir schon vorstellen.
Ja, auch komisch, wenn nicht, ne?
Eben. Also das ist ja ganz vollkommen normal. Apropos Exposure, negative Exposure gab's zuletzt für einige Beteiligte dank Dark Side of the Ring. Ha, was eine Überleitung. Der Ultimate Warrior fragt dazu, wie seht ihr das mit der aktuellen Plane Ride from Hell Diskussion? Unabhängig, was da genau passiert ist, was auf keinen Fall in Ordnung war, finde ich es seltsam, warum man das nach knapp 20 Jahren aufgreift und es nun so ein Thema ist. Ich gehe davon aus, dass das, was passiert ist, schon damals bekannt war. Stichwort Propeller-Rick oder Helikopter-Rick. Damals,
Helikopter-Dick.
genau. Damals war das wohl noch okay. Jetzt hat sich die Einstellung dazu geändert und es wird kritisiert. Die Personen, die daran beteiligt waren, können das ja nicht mehr ändern. Wie gesagt, geht mir nicht um diese Vorgehensweise, nicht um den Tatbestand an sich.
Also es geht ihm um die Vorgehensweise. Es geht ihm um die Vorgehensweise.
Ich habe nicht zu viel reingebaut. Genau. Wie gesagt, es geht mir um die Vorgehensweise und nicht um den Tatbestand an sich. Schwierige Kiste. Ich finde, man sollte darüber berichten und man darf darüber berichten erstmal grundsätzlich, weil es ist ein Thema gewesen, da wurde schon sehr oft drüber diskutiert, aber die Vice-Dokumentation hat natürlich jetzt den Plane Ride from Hell nochmal sehr in den Fokus gerückt und natürlich auch die dummen Aussagen vom Tommy Dreamer haben die Sachen in den Fokus nochmal gerückt. Der hat ja auch gleich dafür die passende Quittung von Impact und die Suspendierung kassiert. David, wie hast du hier die Sache gesehen? Ich muss sagen, ich war sehr, sehr schockiert über, nicht nur über den Helikopter-Rick, sondern ich war viel mehr schockiert auch über die Aussagen von Rob Van Damme mit dem Age-Bombing, wo er ganz klar gesagt hat, hier, das haben auch Jungs genutzt, um ja quasi Frauen abzuschießen, also haben verschreibungspflichtige Medikamente genommen, haben den Frauen in den Drink geworfen und haben da, ja, haben sich dann an denen verlustiert. Also, es ist ja das also finde ich unfassbar, was da einfach mal, das war so ein Nebensatz und darüber wurde gar nicht gesprochen, weil Ric Flair nackt irgendwie da in der Gangway gesessen hat.
Ja, erstmal, ich kann ein bisschen verstehen, was Ultimate Warrior meint, einfach deshalb, weil wir in der Bubble, wir kannten den Plain White vom Hell schon. Also den gibt's in 1000 YouTube-Videos, die Jahre alt sind, wo es alle Punkte, bis auf das Age-Bombing, genannt waren. Das mit dem Propeller-Wig, das war sogar so bekannt, dass es bei WWE in der ersten Zeichentrickserie, in der allerersten Folge, ja, genau, in der allerersten Folge sogar drin war. Also, die Bubble kannte es halt. Und ich glaube, bei ihm ist halt einfach diese Verwunderung, dass man halt in den Mainstream-Medien es teilweise so gemacht hat, von wegen, ja, jetzt kam es raus. Und ich glaube, das war der Punkt, den ihn verwundert hat. Das, was die gesagt haben, das geht halt gar nicht. Allerdings will ich generell vieles von damals nicht wissen, wenn du halt zu Büchern liest, die was da schreiben oder Interviews, wo du mitkriegst, was die am Koksen waren oder sonst was und was mit den Age-Bombing. Ich glaube, in der Zeit, auch bei Musikern oder sonst was, ich will nicht wissen, was da alles für ein Scheiß getrieben wurde. Ich find's allerdings gut, dass das rauskam. Ich find's auch gut, dass zum Beispiel RVD das gesagt hat, obwohl er sicher sein kann, dass ein paar wahrscheinlich Internet sauer auf ihn sind. Das geht halt gar nicht. Und ich glaube, das Gute an der Diskussion jetzt ist einfach, dass das für die neue Generation Wrestler eine Lehre ist oder so eine Warnung, der einfach zeigt, mach das gar nicht, komm gar nicht erst auf die Idee, das ist nicht gut, früher ist sowas passiert und ihr seht, was daraus wird, das ist einfach keine gute Sache, also das ist das Positive, aber ich kann halt die Fragestellung dahingehend verstehen, weil halt wir alle das kannten.
Kai.
Also wie viel Lernen aus sowas gezogen wird, ist natürlich eine andere Sache, also wir alle können uns an letztes Jahr erinnern, Mai, Speaking Out, ne, und die Indie-Szene, also ich glaube nicht, dass viele Leute aus irgendwas eine Lehre gezogen haben. Ich hoffe auch natürlich, dass es so ist. Finde es aber auch ganz gut, dass solche Sachen jetzt noch aufgedeckt werden, weil mich interessiert sowas auch. Und ich finde es dann auch, um diesen aktuellen Begriff zu verwenden, finde es dann auch vollkommen okay, wenn gewisse Personen, wie zum Beispiel Ric Flair, dann auch gecancelt werden und man sagt, nee, und dann ist vorbei. Weil ich das genauso richtig finde.
Kann ich da was sagen? Auch wenn das unbeliebt rüberkommt. Mein Problem ist dabei einfach, dass diese Glaubwürdigkeit, das finde ich immer so eine gewisse Scheinheiligkeit, dass WWE cancelt das, weil es jetzt in den Mainstream-Medien ist. Und denkst einfach so, vorher habt ihr aber daraus einen Joke gemacht.
Ich meine jetzt bei Fans, ne? Also ich meine jetzt nicht dieses, also das WWE, das ja sonst vorher als witzig verkauft hat, so wie du schon gesagt hast, bei Storytime ist was anderes. Ich meine eher, dass man jetzt als Fan sagt, oh, Ric Flair kommt raus, toll, 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 wir alle verbeugen uns.
Achso, nee, das ist alles richtig.
Oder dass wir als Fans sagen, nee, komm, geh woanders hin.
Ich dachte, du meinst das Canceln von WWE mit Merchandise rausnehmen und so. Nee, ich einfach nur dachte, also, Leute, ihr wusstet es doch alle. Es war in allen Wrestling-Medien seit zig Jahren, seit einem Jahrzehnt, wir wissen es.
Das ist eine Schadensbegrenzung, weil sonst heißen würde, WWE hat immer noch das Wu im Intro, obwohl Ric Flair jetzt gecancelt ist. Also, also ich meinte das so, wie ich gerade gesagt habe, dass das eher so aus Konsumentensicht.
Ja, es ist halt eben ein schwieriges Thema, ne, und nichtsdestotrotz finde ich es gut, dass das auch nochmal aufgegriffen worden ist. Und man hat ja auch in der Doku gemerkt, als Jim Ross gefragt worden ist, so, warum habt ihr denn damals nichts gemacht? Dass er hatte keine Antwort darauf. Ne? Also andere sind bestraft worden und Ric Flair durfte dann da, was auch immer er getan hat, aber der Tatbestand des ich renne nackt durch die Gegend und schwinge meinen Penis herum, der ist ja auf jeden Fall da. Diese Sache mit der Berührung, das verneint er, da steht quasi jetzt Aussage gegen Aussage. Das ist eben dann schwierig, wie man das dazu beurteilen hat. Nichtsdestotrotz ist auch dieses ich renne nackt durch ein Flugzeug eben sexuell übergriffig. Da ist, also, wenn das die Jungs witzig finden, hey, fair enough, aber wenn da Unbeteiligte mit dabei sind, dann ist das halt eben ein Problem. Und deswegen finde ich das auch richtig, dass man darüber jetzt nochmal diskutiert. Und das war in der damaligen Zeit ja durchaus gang und gäbe, natürlich nicht in diesem Exzess, der da betrieben worden ist und auf diesem kleinen Raum, aber das will man, glaube ich, gar nicht wissen, was damals alles hinter den Kulissen abgelaufen ist. Und Ric Flair hat ja auch, wenn man sich seine Biografie durchliest, also die Sache mit Penissen jemandem aufdrücken, im wahrsten Sinne des Wortes, hat es auch da gegeben. Ne? Also ich erinnere mich an eine Szene, die wir da auch vorgelesen haben, wo es dann darum geht, dass er quasi Leuten im Spaß mit seinem Penis auf die Schulter getippt hat. Haha, Kuckuck oder so, ich weiß es nicht. Insofern, ja, ich find's gut, dass man darüber nochmal diskutiert. Tut's ein bisschen leid für Ric Flair, dass ihn jetzt quasi da seine Vergangenheit einholt, aber
mir geschieht ihm schon recht.
Ja, aber ich wollte gerade das Aber hinterher schieben, aber jeder ist ja für sich selber verantwortlich und er hat damals so gehandelt und entsprechend kommen jetzt die Konsequenzen anscheinend ein bisschen verspätet.
Dann finde ich das Aber gerechtfertigt.
So, aber ich glaube, damit haben wir das Thema Ric Flair und Plane Ride from Hell auch ausgiebig diskutiert. Wurde ja auch schon auf unserem Discord entsprechend besprochen. Schaut da gern vorbei natürlich. Und ja, hier wird dann noch weitere Fragen vom Ultimate Warrior gestellt. Zum Beispiel, wie lange halten Wrestler? Haben sie ein Verfallsdatum? Sei es Gimmick, Storylines oder auch Kampfstil? Würde ich mal sagen, nein, Wrestler haben kein Verfallsdatum. Man sieht es an Chris Jericho ja am besten, dass der hält ja gefühlt ewig, oder Ric Flair.
Aber man muss auch sagen, Chris Jericho ist ja auch wirklich der absolute König darin, sich immer neu zu erfinden, ne?
Das stimmt.
Also, wo wir bei einem Punkt sind. Also ich finde, Gimmicks haben Verfallsdatum.
Ja, aber dafür gibt's auch keine Zeit. Dafür gibt's auch keine Zeit oder sonst irgendwas.
Nein, aber es ist halt, so wie du es halt richtig gesagt hast, Jericho hat sich immer wieder neu erfunden. Die großen Wrestler haben immer wieder irgendwas geändert. Und du kannst halt zum Beispiel nie ein Gimmick als ein Wrestler komplett durchziehen, deine ganze Karriere durch.
Außer Shawn Michaels.
Und der Undertaker.
Und Ric Flair.
Der Undertaker auch nicht.
Ja, Undertaker hatte den American Badass noch
dazwischen. Ja, gut, das war jetzt aber
auch. Ja, und er hat auch ein Mystery. Das reicht ja schon. Einfach eine Änderung beim Gimmick. Musst du reinbringen.
Ja, Ministry.
Und Shawn Michaels genauso. Er hatte auch noch DDX.
Das stimmt. Oh, das war aber auch, die alte DX war auch echt anstrengend. Ja, aber ich, ja, klar, Gimmicks nutzen sich natürlich irgendwann ab und Storylines funktionieren auch irgendwann natürlich nicht mehr. Aber im Kampfstil, da merkt man ja auch, wie man dann immer wieder den Kampfstil anpassen muss aufgrund von Verletzungen. Ja.
Genau, oder es eben nicht macht.
Oder es eben nicht macht und denkt, ich kann das immer noch.
Ja, aber viele Wrestler machen das ja, und wenn wir jetzt auch nicht nur so Beispiele aus dem USA nehmen, sondern vielleicht auch hier Japan oder so, wenn man sich mal einen Jushin Liger früher angeschaut hat und dann eben im späteren Teil seiner Karriere ist ein ganz anderer Wrestler gewesen. Und dann, das ist eben auch wichtig, dass man da die entsprechende Anpassung vornimmt. Auch ein Shawn Michaels irgendwie aus den 90ern ist ein ganz anderer Wrestler als ein Shawn Michaels in den 2010ern. Also
das der auch hat das super gemacht.
Ja, aber du musst das auch machen, damit du weiterhin funktionierst und damit du auch deine Karriere verlängerst. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Der Ultimate Warrior fragt noch, gibt oder gab es eigentlich mal einen fairen Heel, also jemanden ohne fiese Tricks und Betrug, so in der Art, wie man das gerade mit Andrade anteasert? Ist man dann, oder ist es überhaupt noch für einen Heel möglich, Heel zu sein, wenn man fair agiert? Das ist eine spannende Frage. Ich habe auch so längere Zeit drüber nachgedacht. Ich finde, fair klingt direkt so Sauermann-mäßig, oder, David? Also so.
Nein. Nein, es gibt auch Bösewichte in Filmen, die halt nicht durch Betrug das machen, sondern die Motivation oder halt, wie die sich verhalten, weil es zum Beispiel eine gewisse Arroganz dabei ist. Dann finde ich halt schon, man kann auch ein fairer Heel sein, weil halt trotzdem, oder man kann sich an die Regeln halten, trotzdem Arschloch sein.
Ich hätte gesagt, ich hätte auch so was wie dominanter Heel, also im Sinne von, man ist einfach so gut, dass man alle andere überflügelt, und da wäre mir zum Beispiel so jemand wie ein Vader zu WCW-Zeiten eingefallen, der halt so imposant und dominant gewesen ist. Da gab es zwar auch mal Eingriffe von Harley Race dann im späteren Verlauf, aber eigentlich hat das nicht so richtig zu ihm gepasst, weil der es nicht gebraucht hat.
Was ist eigentlich, für mich würde noch ein Bret Hart runterfallen, als er Heel geturnt ist. Weil der hat jetzt nix, keine fiesen Tricks benutzt oder auch nicht betrogen. Er war halt einfach nur unbeliebt.
Ja, manchmal war er auch ein bisschen am Rande, ne? Wenn man so dran denkt, dass er den Shawn Michaels damals angespuckt hat, damit der mit dem Stuhl zuschlägt und den Undertaker trifft. Also, ist das fair, jemanden anzuspucken?
Ist Wrestling. kann man schon mal machen. Apropos Undertaker war ja auch mal eine Zeit lang Heel, da finde ich auch jetzt. Der war halt einfach eine Bedrohung. Was er meint, ist, er denkt halt an Standard-Heels, von wegen schnell aus dem Ring, Feige,
genau. Rollins, Edge.
Ja.
Jeder Heel-Titelträger bei WWE fast in den letzten 10 Jahren.
Ja, Lashley zwischendurch nicht mal. Nee,
der wurde es anders. Jetzt mit ich finde auch selbst Roman, auch wenn er das mit fiesen Tricks und so weiter macht, der ist trotzdem für mich jetzt nicht der unfairste Heel.
Ja, doch schon.
Der ist halt assi.
Ja, aber schon. Also, Eingriff von den Usos, ja. Von Paul Heyman und so weiter. Der ist schon in seinen Augen ein dominanter Heel, aber ist halt eben auch eigentlich ein unfairer Heel auf jeden Fall. Ja, wir haben noch ein paar Fragen vom Ultimate Warrior. Sind Punk und Ric Flair eigentlich die einzigen Wrestler, die Rechte an ihrem Ringnamen, Musik und Outfit besitzen? Weil diese beiden sehen überall gleich aus. Punk besitzt nicht die Rechte an Cult of Personality. Das sind immer noch die Promotions selber, die dafür bezahlen. Und Ric Flair, denke ich mal, auch ist ja, also sprach Zarathustra, auch das ist, glaube ich, nicht sein Theme, sondern ich glaube, das ist so alt, das kann man einfach benutzen. Ansonsten
gibt's. Das lizenzierst du halt einfach.
Genau. Ansonsten, David, wie sieht das damit aus hier mit Rechten an Ringnamen und so weiter und so fort?
Hulk Hogan.
Ja.
Also Hulk Hogan war bei WCW in Gelb-Rot, das war Hulk Hogan, hatte nur eine andere Musik, aber das ist dann wieder Lizenzierung.
Ja, auch gleiches Outfit. Und es, sind wir ehrlich, es wäre ja auch teilweise dumm, ab einem gewissen Status den Charakter noch zu ändern, oder Kai?
Ja, also wenn halt nur, wenn man es nicht darf, ne? Also haben wir es ja bei mehreren anderen gesehen, so ein Aleister Black ist dann eben nicht ein Aleister Black und ein Rusev ist dann kein Rusev, sondern wo es dann wirklich daran liegt, dass die Namen eben bei WWE sind.
Klar, ich glaube, das hat auch alles mit der Zeit zu tun, weil das, dass die WWE sich den Namen schützt, das ging ja erst relativ spät los.
Ja, eben, genau.
Also auch jetzt, oder auch bei WCW ähnlich, Sting hat ja auch seinen Namen.
Ja. Deswegen, also es sind garantiert nicht die einzigen, aber klar, gibt es da einige, aber der Ringname, auch das ist was ganz Wichtiges, was ich weiß gar nicht, in welchem Buch das mal gewesen ist, ich weiß gar nicht, ob es Chris Jericho gewesen ist, aber wo der auch gesagt hat, dass das Wichtigste, was du machen müsstest, für einen jungen Wrestler, ist immer wieder Tipp gewesen, sichere dir deinen eigenen Namen, weil du machst deinen Namen und dann lass dir nicht von jemand anders bestimmen, wo der Name hingeht und was mit dem gemacht wird. Also, ja. Ich meine, das war Chris Jericho. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, der Ultimate Warrior hat noch 2 Vertragsfragen. Bei einer bin ich mir nicht sicher, worauf das hinausgeht. Und zwar habt ihr im Sonntags-Podcast erwähnt, dass die WWE einseitig die Verträge kürzt. Könnte die WWE nicht auch einfach die Verträge wieder verlängern und Talente nicht an die AEW zu verlieren, Kai? Wir haben letzte Woche darüber gesprochen.
Ja, also so wie ich es weiß, halt nicht ohne Grund. Also, so toll sie auch Verträge ohne Grund kürzen darf, darfst du dann aber nicht ohne Grund verlängern, außer du bist aufgrund von einer Verletzung ausgefallen. Das ist zumindest mein Kenntnisstand.
Ich glaube, das hängt ja alles immer von dem Kleingedruckten ab, oder?
Ja, also klar, natürlich. Aber es gab jetzt, glaube ich, noch nie den Fall, dass WWE einseitig einen Vertrag verlängert hat und wir das nicht bekommen haben.
Eine Vertragsverlängerung musst du ja von beiden Seiten auch unterschreiben.
Ja, außer da steht halt drin, also du siehst ja, was in WWE-Verträgen alles drinsteht.
Ja, es sei denn, es wäre wie bei Fußball, verlängert sich automatisch, aber solche Verträge machen die ja nicht, weil WWE macht ja diese Free-Agent-Verträge quasi. Das sind ja Freischaffende, also wirst du für denen den Zeitraum engagiert. Und einseitig Verträge verlängern, schwierig. Ich glaube, da brauchst du halt schon immer bei WWE die zweite Unterschrift. Und kürzen einseitig finde ich auch schwierig, aber da kann man halt gutes Kleingedruckte drin haben, von wegen, ja, ist gerade durch Corona mega Ausfall, wenn das halt als Absicherung im Vertrag drin ist, Kann gut sein.
Wenn eine weltweite Pandemie stattfindet, dann.
Dann dürfen
wir. Nein, du machst das ja dann im Arbeitsvertrag, wenn halt so betriebsbedingte Kündigungen. Dass du halt einfach aufgrund der wirtschaftlichen Situation massive Einbrüche, kannst du das halt drehen und wenden schnell.
Aufgrund der wirtschaftlichen Situation, dass wir pro Saudi-Match Pay-Per-View 50 Millionen bekommen, können wir leider nicht den Vertrag verlängern. Entschuldigung.
Genau so. Der Ultimate Warrior fragt noch, wisst ihr, wieso WWE-Wrestler bei Kündigungen die 30 bzw. 90-Tage-Klausel haben, bei Auslaufen des Vertrags aber keine?
Ja, ist so logisch, oder nicht? Das ist auch Schutz für WWE, weil WWE, stell dir vor, du hast halt jemanden, den du gerade gepusht hast, du hast den Namen groß gemacht und die Hoffnung ist ja, dass innerhalb der 90 Tage, was unrealistisch ist, dass dieser Name unbekannter wird oder dass halt Leute die vergessen oder sonst was. Einfach, dass man halt nicht den mit WWE assoziiert und zusammensetzt und das ist einfach ein Selbstschutz.
Und wieso man quasi bei einem auslaufenden Vertrag keine Nicht-Antrittsklausel hat, ist ganz einfach, du stehst ja nicht mehr unter Vertrag. Damit ist das, die Verpflichtungen, die enden ja quasi mit dem Auslaufen des Vertrags, es sei denn, jemand wäre dumm genug, sich in den Vertrag noch eine Klausel einbauen zu lassen, was passiert, wenn der Vertrag ausgelaufen ist und so weiter und so fort. Das heißt aber, das wird ja keiner machen. Also warum sollte Daniel Bryan sich eine Klausel in den Vertrag setzen lassen, die quasi dafür sorgt, dass er, wenn er kein Geld mehr von WWE bekommt, was ja dann mit dem Auslaufen des Vertrags einhergeht, dass er dann nicht mehr wresteln dürfte für eine gewisse Zeit. Insofern wäre das eine Klausel, die würde wahrscheinlich sofort jeder rausstreichen. Deswegen gibt's die einfach nicht. Oder Kai?
Ja, also, obwohl, ach, ganz ehrlich, trauert dem Vince zu, da den Bösen, der macht sowieso, was er will da oben.
Also, ich
der Böse da oben?
Ich zweifle nicht dran, dass man sowas mal probiert hat, ehrlich gesagt.
Ja, hundertprozentig. Also, ich glaube, das sind auch wirklich mit die schlimmsten Verträge der Welt.
Also, wenn du dir auch da wieder Ric Flair Dokumentation beziehungsweise Ric Flair Biografie, seine ersten Trainer haben ihm doch damals auch Verträge unterschreiben lassen, wo drin stand, ja, wenn du dann später mal für andere Companies wrestlest, ich glaube auch bei Chris Jericho war das so, wenn du später mal bei anderen Companies wrestlest, dann bekommen wir hier Betrag XY von deiner Gage.
Du meinst wie Mesut Özil, wo Schalke immer noch kassiert?
So ungefähr, ja. Nur mit ganz anderen Summen natürlich. So, was verdient ein junger Wrestler, ne? Und dann von dem noch mal, keine Ahnung, 40-50% zu nehmen oder so, ist es schon hart. Naja. Wir haben noch eine ganze Reihe weiterer Fragen. Also, legen wir los hier. Der Sam the AW-Stan fragt, ich habe mit einem Freund eine kurze Diskussion gehabt und würde gerne eure Meinung dazu wissen. Das Thema war NXT, und zwar, wenn Triple H und Freunde sich von WWE abgrenzen würden sie es schaffen, eine Show wie NXT zu erschaffen, beziehungsweise eine eigene Promotion auf die Beine zu stellen. Weil Triple H ja auch NXT übernommen hat und ja, er wollte es ja zu einer ernsthaften Brand machen. Es ist jetzt auch noch, ist im anderen Format. Aber ja, David, glaubst du, wenn Triple H wieder gesund ist, der erholt sich ja gerade von einem Eingriff am Herzen, aber glaubst du, sowas wäre möglich, dass Triple H da was Eigenes aufmacht?
Nein, also möglich, nein. Aber könnte er es? Ja. Also würde er auch eine Show aufbauen können? Natürlich, die Fähigkeiten hat er, die Erfahrung auch. Und ich glaube auch, dass er ein gutes Produkt aufbauen könnte. Aber warum zum Teufel sollte er das machen? Er hat einen unfassbar gut dotierten Vertrag. Die Chancen stehen nicht so schlecht, sollte WWE nicht verkauft werden, dass er halt da reinrutscht, wenn man Vince abtritt.
Das glaube ich nicht mehr.
Seine Frau ist dabei, aber allein schon, was der an Kohle verdient. Also was Triple H im Jahr kassiert, warum solltest du denn irgendwie auf die Idee kommen, ich mach was anderes auf, mit Risiko, mit Stress oder sonst was, wenn du eh in dir deinem gemachten Nest bist, wo du aber auch schon seit zig Jahren drin bist, etabliert und du verdienst unfassbar viel. Du hast die Absicherung. Und deine Frau ist halt auch noch dabei und das ist, glaube ich, nicht so unwichtig.
Ja, die Familienverbindung ist da mit Sicherheit auch ein Punkt. Also von den reinen Kenntnissen her sehe ich das auch so, klar könnte er das machen, aber ich glaube nicht, dass er jetzt darüber so frustriert ist, dass das Projekt jetzt da in eine andere Richtung geht oder das Produkt in eine andere Richtung geht, dass er das nicht versteht. Der ist ja auch ein Business-Mensch und der wird da schon dann auch sagen, ja gut, dann beiß ich halt einen sauren Apfel und arbeite daran weiter mit. Kai, wie siehst du die Geschichte?
Also ich glaube auch, wenn er wollte, könnte er, ist ja auch immer eine Frage der Finanzierung. Also ich sag mal jetzt, also die Young Bucks und Cody Rhodes hätten sich noch so tolle Storylines überlegen können, wenn da jetzt nicht Tony Khan mit dem Geld hintersteht, wäre das auch alles nicht möglich gewesen in dem Umfang, wie wir es jetzt natürlich haben. Natürlich auch, wie David schon sagt, so die Frau ist da. Aber ich glaube trotzdem, so wage ich jetzt einfach mal ein Triple H einzuschätzen, weil das Einzige, was bei dem Mann größer ist als die Nase, ist, glaube ich, das Ego. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm das bei NXT so komplett kalt lässt, dass er da jetzt so außen vor ist. Also, der wird schon Businessman sein und das verstehen und sagen, ja, okay, alles klar, wird seine Gründe haben, aber trotzdem, also, das ist so, als würden wir dich jetzt irgendwann mal bei Headlock rausschmeißen und sagen, wir machen das jetzt selber und machen das besser. Also, und wir sagen jetzt, wir machen es besser als du vorher. Da würdest du doch auch sagen, ja, aber irgendwie ist das ja auch hier mein Baby. Ja,
aber das gehört ein bisschen zum Businessleben dazu. Also es ist einfach, ich glaube, es wäre hier so, als wenn du sagen würdest, wir nehmen dir Nohos Bart weg und wir machen das selber. Das ist ja nicht das ganze Headlock, sondern einfach nur, es ist ein Teilbereich und WWE ist so ein großes Unternehmen, da gibt es genug Aufgaben, die er neu dazu holen kann oder sonst was, die er sich setzen kann. Also
die Frage ist natürlich auch, wer würde denn übrig bleiben, wenn er jetzt noch, also wenn Triple H sagen würde, ich mach das, Grundkenntnisse sind da, nehmen wir an, die Finanzierung ist da, welches Talent holst du denn dann noch? Also das ist ja auch wiederum so ein Aspekt, weil natürlich das meiste jetzt inzwischen auch schon überall fest unter Vertrag ist, ob da nochmal eine weitere große Promotion nochmal Platz dazwischen hat.
Klar, das natürlich.
Ja, weiß ich auch nicht so genau. Und ja, also das ist so eine theoretische Frage. Also theoretisch, glaube ich, könnte er das. Die Beziehung dürfte auch haben, um da den einen oder anderen Sponsor an Land zu ziehen. Aber ob er das macht, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Der Sam fragt hier noch, er hat ein Video entdeckt, worum es darum ging, 10 WWE-Wrestler steckt man in eine andere Ära. Und jetzt seine Frage, in Anführungsstrichen, falls es nicht den Rahmen sprengt, welche 5 WWE-Wrestler, ehemalige und aktuelle, würdet ihr in eine andere Zeit schicken und wieso? Bei älteren Wrestlern bitte die Form, die sie innehaben, erwähnen, also jung, älter, beziehungsweise als Veteran. So, jetzt vielleicht nicht 5, vielleicht so jeder 3 oder so, sonst ist es ein bisschen viel. Also,
auf jeden Fall hätte ich gerne einen Prime Shawn Michaels in der aktuellen Zeit nochmal. Weil ich glaube, das wäre unfassbar interessant.
Das glaube ich auch. Ich hätte gerne einen Mr. Perfect in der heutigen Zeit. David?
Erstmal, Pick Nummer 1 wäre Shawn Michaels. Wie fantastisch wäre das? Oh mein Gott. Ich würde einen Bret Hart nehmen. Als er gut drauf war und dann gibt's ein paar Dream Matches.
Ja, wen gibt's noch? Also ist leider verstorben, aber Brian Pillman wäre auch jemand gewesen, woanders. Also generell hört ihr unsere Helden aus der zweiten Reihe an. Da sind so viele Leute dabei, die ihrer Zeit vielleicht voraus gewesen sind oder eben da in der falschen Position gewesen sind. Vielleicht auch jemand wie einen Dynamite Kid. Ich glaube, der war auch jemand, der in der heutigen Zeit vielleicht nicht bei WWE, aber vielleicht bei AEW oder so, da richtig als Workhorse arbeiten könnte, jetzt mal von Persönlichkeiten und so abgesehen. Aber ich glaube, gerade Wrestler, die, wie man so schön sagt, damals ihrer Zeit voraus waren, glaube ich, Owen Hart heute. Also, so als weiteres Beispiel.
Ach, ne? Ich da noch 2, beziehungsweise 3 sogar. Ich hätte gerne noch mal Jeff Hardy? Ja, ich hätte gerne noch mal die Prime Hardys, nachdem ich jetzt auch noch mal das ein
anderes Die Hardys Hardy oder Jeff Hardy? Habe.
Nee, generell die Prime Hardys auch. Von mir ist es auch in der AEW Tag Team Szene.
Oh ja, das wäre spannend.
Das wäre ziemlich, ziemlich geil. Und auch der so ein bisschen, ja, fast um seine besten Jahre gebracht wurde, nochmal so einen Mitte-30-jährigen Edge. Hätte ich gerne. Also, weil ja, der ist auch da und den lieben wir natürlich auch. Aber du merkst ja auch beim Edge, dass er älter geworden ist, natürlich. Und nochmal so den richtig damaligen Ultimate Opportunist Edge, den hätte ich auch gerne noch mal so für ein paar Jahre.
David, hast du noch jemanden?
Ja, ich hätte gern den Co-Sting, also den jüngeren Co-Sting, gehabt, als Taker sein Match gegen HBK hatte bei WrestleMania. Das hätte ich gerne als Duell gehabt, die beiden, das wäre Mega-Match gewesen.
Ja. Da hatte der Yasser, glaube ich, auch noch per Twitter uns angehauen und hat auch gefragt, wie realistisch ist es denn, dass wir jetzt so ein Match bei AEW bekommen zwischen Sting und dem Undertaker? Könnt ihr euch sowas vorstellen?
Hat der Undertaker nicht einen 20-Jahres-WWE-Vertrag?
Also ich glaube, der hat wahrscheinlich auf seinem Hintern Vince tätowiert oder so. Also da wird niemals was passieren. Da wird nichts zwischen den beiden kommen.
Das ist halt wirklich so, das ist halt ganz krass alte Schule-Respekt-Sting. Das wäre wirklich so ein Verrat, wenn er jetzt da hingehen würde. Ich glaube, und ich glaube, so sehen das zum einen Vince und auch der Taker. Weil mit von allen Sachen, die man gesehen hatte, also auch als David und ich die Last Ride Doku reviewed haben, der ist ja wirklich ganz krass treue Seele.
Ja, Loyalität ganz, ganz groß geschrieben bei dem. Und ich glaube da auch nicht wirklich dran. Wir haben noch ein paar weitere Fragen hier. Rukiro Miedo fragt per Discord, was denkt ihr, in welche Richtung ein Walter nach den Ereignissen von TakeOver und nach den aktuellen Meldungen gehen wird? Endlich Main-Roster-Aufstieg oder doch wieder zurück nach Deutschland? Da gab es ja zuletzt auch Meldungen, dass er eventuell ja Fulltime rübergehen könnte. Und bei Walter, da tue ich mir immer so ein bisschen schwer. Wen frage ich jetzt von euch beiden am ersten? Wer sagt als erstes hier?
Hier.
Okay, Kai.
Also aufgrund der aktuellen Meldung und Gerüchte kann ich mir sehr, sehr stark vorstellen, dass er Fulltime nach Amerika geht.
Gerüchte besagen ja unter anderem, dass auch seine Ehe in die Brüche gegangen ist. Und ja, David, wir haben das so ein bisschen intern besprochen, du hast auch gesagt, ja, wenn das wahr ist, dann wäre das halt auch ein Neuanfang, womit man dann auch vielleicht mit seinen Prinzipien brechen konnte, weil für ihn war ja immer ein Grund, meine Familie ist hier, wenn das jetzt nicht mehr da ist.
Ja, ein neuer Lebensabschnitt und man weiß ja auch, WWE hat auch gemerkt, was sie an Walter hat.
Absolut.
Und sie wollen ihn auch wirklich und es wird das passieren, wovon wir vor Jahren mal zum Spaß gesagt haben, jo, irgendwann mal Walter bei WrestleMania wäre schon ganz nett. Und wir werden ihn sehen, wir werden Walter beim Rumble sehen und wir werden Walter bei WrestleMania sehen.
Ich sehe es schon, komm, ich habe das dann auch Maddie, also meiner Freundin, erzählt und meinte hier, oh, das wird auch super geil, weil Walter sowieso Maschine. Dann habe ich auch so aus Spaß gesagt, dann ist er Main-Roster und dann gebe ich ihn 3 Monate und dann muss er irgendwie wie tanzen, wie damals hier
Tensei.
Der Funkosaurus oder Tensei, genau.
Der kriegt erstmal ein Berlin-Gimmick.
Oh.
Du kennst doch Vince.
Ja. Ich hoffe nicht, Imperium wird ja hoffentlich da einfach weitergehen. Ich meine, Fabian Eichner und Marcel Bartel, die sind ja drüben, die haben sich ja committed, also warum nicht gleich Imperium rüber schuppen? Die sind so weit. Also, die haben ja auch de facto irgendwie bei NXT hängen die eh in der Luft. Bring die rüber.
Ja. Ja. Also, gib weiter den Midcard-Title.
Ja, so ein Workhouse-Title passt halt zu dem ganz gut. IC-Belt oder so.
Und da soll ja, IC-Belt und dann 600 Tage Lockdown. Und ich rede nicht von Corona. Also.
Dann haben wir ein schönes Match gegen Rollins und Kai lehnt sich nur zurück.
Ja, ist doch geil. Hatten wir auch schon mal.
Storm Walter kann ja auch nur abliefern. Ich meine, oh Gott, das wird so gut.
Auf jeden Fall Storm-Ansatz und dann rotzt dann einfach aus dem Leben mit so einem Job.
Also das Spannende ist natürlich, man hat jetzt von Walter nichts gesehen oder gehört und der Draft steht vor der Tür. Ich glaube, das ist schon mal so ein Ansatz, den man mal im Hinterkopf behalten kann. Ich halte das derzeit, also wenn diese Meldungen stimmen, halte ich das für nicht so unwahrscheinlich.
Darf ich da mal kurz euch beide fragen?
Ja.
Was hättet ihr lieber als Debüt? Wir gehen mal jetzt davon aus, Main Roster geht klar. Draft oder Überraschungsauftritt bei Rumble und dann geht der richtig ab?
Nein, also natürlich aus Fansicht immer Rumble, ne? Also, weil Draft ist ein scheiß Debüt. Also, da müssen wir nicht drüber reden, aber ich glaube gerade in aktuellen Zeit, so, also wo wir uns jetzt gerade befinden vom Kalender her, macht auch ein Debüt bei einem Draft Sinn. Ob das jetzt schon so schnell geht, weil ist ja schon quasi nächste Woche, ist eine andere Sache.
Ja. Ich glaube auch nicht,
Walter bei Rumble.
Ja, aber Walter, ich glaube, dass Walter war ja immer ein Heel und der kommt dann da rein. Ich glaube nicht, dass das jetzt so die riesen Pop-Reaktion hat. Ich glaube, da werden wir halt vom Fernseher sitzen und wir sagen, ja, geil, aber ich weiß nicht, ob das jetzt.
Moment, denk an Survivor Series. Denk an die Crowd, wie die wo wir alle dachten, ja, die werden den nicht kennen und plötzlich, oh mein Gott, die rufen halt alle nach Walter.
Ja, ich weiß, tue ich mich schwer mit. Ich glaube, dass man die dann eher als Heel-Gruppierung wirklich platzieren sollte. Und das machst du wahrscheinlich am besten nach dem Draft. Und nicht so wie Sanity damals am besten.
Wir kündigen die an, erstmal nicht, nein, doch, und dann irgendwie. Schade.
Jetzt kommt Walter, ach nee, doch nicht. Aber nächste Woche kommt er. Ah nee, da kommt er doch, ja, okay. Und dann kündigen wir ihn gar nicht an. Ach ja, in 4 Wochen ist er da. Tschüss.
Der Rincewind fragt noch, was sind eure 3 Lieblingsmatches mit beteiligten Promis? Vielleicht macht jeder eins. Und warum mögt ihr jene Matches? Kurz drüber nachdenken.
Sag mal das. Also was mir jetzt spontan einfällt, ist das mit, wie heißt das, Steve oder Stephen Amell. Das war relativ gut.
Ja.
So, du hast auch gemerkt, dass er Bock hatte. Und auch Bad Bunny ist auf jeden Fall ganz klar weiter oben anzusiedeln.
Bad Bunny ist auf jeden Fall Platz 1 für mich. Das war das unterhaltsamste, ja, das war das für mich unterhaltsamste Promi-Match, wo einfach, was Kai halt gerade sagte, bei Promis hast du halt immer oft das Gefühl, die haben gar nicht richtig Bock. Und bei dem hattest du das Gefühl, oh, der hatte seit Monaten Bock und der hat sich seit Monaten vorbereitet. Das hat Bock gemacht. Und was ich auch gut fand, war Shaq gegen Cody Rhodes.
Das ist aber sehr aktueller Kram, den ihr hier auspackt. Dass niemand ja, Lawrence Taylor gegen Bam Bigelow genannt hat, ist enttäuschend.
Ja, aber da wurde er ja durchgezogen. Das hatten wir sogar als Match of the Week.
Das ist korrekt. Aber das, nein, also ich würde da Andy Kaufman gegen Jerry Lawler hier mal
Ring schmeißen. Ja, Olaf hat gewonnen, ich halte meine Schnauze. Absolut richtig.
Ne? Also, das sind so, ist es so ein Match. Also, das hat ja auch unfassbar für Aufsehen gesorgt und was Andy Kaufman da auch hat über sich ergehen lassen und wie er das alles verkauft hat. Das war halt richtig, richtig gut, muss man sagen. Und ganz hoher Entertainment-Faktor und da hat ja Vince McMahon nicht umsonst mal rübergeschielt und ist neidisch geworden, dass man diese Geschichte nicht gemacht hat. Also auch da kleiner Verweis auf unseren Jerry Lawler Podcast, den wir im Rahmen der Helden aus der zweiten Reihe gemacht haben.
Ich habe es gedacht, jemand sagt von euch Trump.
Nee. und der Rinswin fragt noch, die aktuellen TV-Verträge für Raw und SmackDown mit USA Network gehen bis 2024. SmackDown kann ja hier nicht sein, weil SmackDown ist ja bei Fox. Bis dahin sind es noch 3 Jahre. Man kann also sagen, dass man so langsam Halbzeit erreicht hat. Wie bewertet ihr die Entwicklung seit 2019? Können USA und Fox zufrieden sein in Anbetracht dessen, dass man mehrere Milliarden Dollar für die Rechte investiert hat? Und denken wir mal etwas weiter in die Zukunft. Sollten die Quoten auf dem langen Level, auf dem aktuellen Level in den nächsten Jahren bleiben, wird man in 2 Jahren, wenn die Rechte neu verhandelt werden, noch einmal 1 Milliarden-Deal rausschlagen können. Und wenn nein, was hat das denn für langfristige Konsequenzen? Also ganz viele Fragen. Ich fange mit David an.
Ich glaube, man kann noch mal 1 Milliarden-Deal rausschlagen, aber eher wegen Inflation, weil halt die Vertragshöhen einfach immer weiter steigen werden. Ich glaube aber schon, dass es dann eher schwierig wird. Also Fox dürfte, glaube ich, nicht so mega zufrieden sein. Ich glaube, die haben sich mehr erwartet und mittlerweile ist ja selbst USA Network ein bisschen mürrisch, sagen wir mal so, aber man muss auch sagen, USA Network ist auch irgendwo dankbar, halt so eine starke Show zu haben. Weil es ist nicht der allergrößte Sender. Und ich glaube nicht, dass die zufrieden sind oder komplett zufrieden sind. So passt besser. Also 100% zufrieden sind, glaube ich, beide nicht, aber ich glaube da schon, dass die Chance besteht, nochmal 1 Milliarden-Deal zu kriegen. Aber man weiß auch nicht, wohin die Reise geht, ne? Momentan hat man sich ja gefangen, aber
Kai, wie siehst du das?
Also ich glaube, da muss man einmal natürlich trennen, ob wir jetzt sagen, die Show ist doof, so, die kriegen keinen neuen Vertrag, sondern da fließen ja ganz, ganz viele andere Sachen mit ein. Also wie schon gesagt wurde, die Quote, dann natürlich auch die Demographics und da werden ja noch ganz, ganz, ganz viele andere Sachen hinterstecken, die wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Deswegen, also ich glaube, das meint jetzt auch der Kollege hier nicht, nur ich glaube, dass halt viele dann so dazu neigen zu sagen, Raw ist immer langweilig, so, die müssten auf Kika laufen, so nach dem Motto. Das ist natürlich nicht. Ich sehe es da eher so wie David. Man wird da sicherlich nochmal einen neuen Deal rausholen können. Aber wie zufrieden dann USA Network und Fox sind, also besonders natürlich auch Fox, wo wir auch, glaube ich, große Erwartungen dran hatten und Fox ja auch, wie David schon gesagt hat, das wird sich dann zeigen. Und die werden da ihre, mir fällt gerade das Wort Messinstrumente ein, ihre Kennzahlen, wollte ich sagen, Kennzahlen haben, die sie dafür nehmen. Und dann gucken, was für einen Wert so ein Deal hat und was sie dafür bereit sind zu zahlen. Ja, das kann man vielleicht auch so ein bisschen am Produkt festmachen, aber ich glaube, das sind nicht die interessanten Kennzahlen.
Ich glaube, es interessiert auch den Sender nicht, ob der Inhalt jetzt super ist, sondern ja, einfach genau. Die nackten Zahlen, die wollen mit Werbung Geld verdienen.
Eben.
Und das muss halt stimmen. Und wenn halt die genug Werbekunden haben, die sagen, jo, dann ist alles gut, aber sobald Werbekunden Stress machen, da wird es schwierig.
Ganz genau so sehe ich es auch.
Ja, das wäre nämlich genau der Punkt gewesen, den ich auch hier mit einführen wollte, nämlich die Werbekunden, weil das ist ja letztlich auch das, womit dann eben die Sender Geld machen, damit dann eben so eine Show auch bezahlt werden kann. Also 100% zufrieden ist ja auch nur USA Network nicht, das haben wir auch zuletzt immer wieder gehört, auch dass da teilweise Talents abgeschoben worden sind Richtung Fox, ne, Becky Lynch oder Brock Lesnar, dass die rübergegangen sind, da war man nicht besonders glücklich drüber. Die Quoten waren auch nicht so richtig geil. Jetzt hat man zuletzt das alles so ein bisschen aufgeweicht und Roman Reigns rübergeholt, damit die Quoten wenigstens noch stagnieren und nicht weiter fallen. Ich sag mal, nach dem Draft sind wir auch ein bisschen klüger, wie das Produkt jetzt in den nächsten Monaten aussieht. Da hängt man ja gerade so ein bisschen drin. Darunter leidet ja auch Extreme Rules ganz extrem. Haha, extrem, extrem. Und ich glaube aber trotzdem, dass die Shows trotzdem noch sehr, sehr viel Geld wert ist. Ob das jetzt dieser Milliardendeal ist, das muss man halt eben abwarten. Das kann man jetzt so früh noch schwer abschätzen. Aber ich glaube trotzdem, dass die da noch richtig viel Geld für bekommen werden. Und wenn man dann noch überlegt, da ist ja auch noch Peacock hinten dran mit dem Network und so weiter und so fort. Also das wird noch spannend sein.
Da möchte ich mal ganz kurz anmerken, weil Kai hat vorhin was ganz, ganz Wichtiges gesagt, nämlich in dieser kernrelevanten Zielgruppe. Das wird halt interessant sein, wie es halt weitergeht, weil dort war halt der größte Abfall. Und
du meinst in der werberelevanten Zielgruppe?
Genau, also 18 bis 49, weil ja. Da hat halt WWE, also eigentlich sind die WWE-Quoten ja gar nicht schlecht, aber der Anteil dieser Gruppe, der ist halt exorbitant niedriger. Und da ist halt das Interessante, ob es halt, ob man hinkriegen wird, neue Zuschauer, also junge Leute wieder zu erreichen. Oder halt nicht, weil sonst ist es halt logisch, demografisch wird die halt Gruppe irgendwann immer kleiner, wenn du keinen neuen dazu kriegst.
So ist es. Gucken wir einfach mal, wie sich das in nächster Zeit entwickelt. Also bis jetzt, glaube ich, also ist es das, was bei USA bzw. bei Fox passiert, ist, glaube ich, jetzt weder als großer Erfolg noch als große Niederlage zu urteilen, sondern ich glaube, da wartet man erstmal ab und sagt, ja gut, es ist okay, so in dem Rahmen. Es ist eine 3 nach Schulnoten. Aber ich glaube auch, dass da Begeisterung wird da nicht ausbrechen. Aber man muss auch sagen, dass natürlich trotzdem Raw und SmackDown auch regelmäßig noch in den Kabelcharts quasi relativ weit oben zu finden sind. Also es ist nicht so, als ob die da jetzt gar keinen mehr interessieren würden, nur weil wir sagen, oh, die Shows sind schlecht. Ne?
Ja, ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass man da unterscheidet zwischen, was ist für so einen Sender relevant und was ist für uns als Fans in Anführungsstrichen relevant. Und um auf die Konsequenzen einzugehen, ich habe es ja vorhin schon mal so gagmäßig angesprochen, mit den Saudi-Shows, David hat schon den Peacock-Deal genannt. Also da muss man sich jetzt, glaube ich, nicht Sorgen machen, dass WWE irgendwie am Hungertuch nagen wird.
Das war der Olaf.
Ach so.
Ja,
ich habe nicht dran, gedacht. Ja. Ja, genau, wir klingen komplett gleich. Wir sehen auch gleich aus.
Ja, aber seid jetzt auch beides komplett alte Männer.
Ja. So ist das nun mal.
Wieder,
ja. Der David fragt per YouTube, also ein anderer David, glaubt ihr, dass wir durch die Co-op mit New Japan Omega gegen Okada nochmal bei AEW sehen werden? Da sag ich, warum nicht? Kai, was glaubst du?
Ja, warum nicht? Also hätte ich auch Interesse, mir anzugucken, weil, bin ich ganz ehrlich, habe ich damals nicht so wirklich verfolgt. Ich weiß, dass es immer gut war, aber das ist so ein Pile of Shame-Ding bei mir. Und also ich bin auch ganz ehrlich, egal wie geil so ein Match ist, wenn ich jetzt schon im Vorhinein weiß, das Ding geht teilweise, ich glaube, die haben ja auch 60 Minuten Draw gewrestelt, da ist nicht die größte Motivation, mir das anzugucken. Also also du weißt ja auch, wie es ist, so ein Match of the Week mit mir zu planen. Wenn so heißt, ja, wir können das und das Match machen, das ist immer eine der ersten Fragen, wie lang geht denn das?
Ja, wo wir wieder bei dem Thema Jugend sind.
Ja. Das bei dir genauso.
Ja, nein, wollte ich ja sagen.
Na, Moment, ich hab mal ein anderes Match vorgeschlagen, was 40 Minuten ging.
Ja, hättest du nicht mal geschafft zu gucken zeitlich.
Irgendwie hätte ich das schon geschafft, aber ich bin ansonsten bei Olaf mit den, warum nicht?
Ja. Also, was ich übrigens viel lieber sehen wollen würde als Okada gegen Omega, ist Okada gegen Bryan Danielson.
So. Du möchtest generell Bryan Danielson gegen jeden sehen.
Das glaube ich auch. Aber ist auch okay. Also, das ist berechtigt.
Dann fragt der David noch, wie findet ihr Dakota Kai? Traut ihr eine große Zukunft zu? Egal, ob bei WWE oder sonst wo. Ich finde die ganz okay. Ich sehe die jetzt aber nicht als großen Breakout-Star oder sonst irgendwas, sondern ich sehe die immer als solides Mid-Card-Talent innerhalb der größeren Damendivision. Vielleicht bei kleineren Promotions kann sie wahrscheinlich auch dann in höheren Card-Regionen mitspielen. Bei WWE und AEW sehe ich sie eher so als hier und da mal den Champion rausfordern oder so, aber jetzt nicht als das absolute Top-Talent. Kai, wie siehst du das?
Sehe ich ähnlich. Ich finde, die hat auch nicht so diese krasse Star-Ausstrahlung.
Nur also, dann beim Namen, ne?
Ja, also der Name ist ja das einzig Gute an ihr, sind wir mal ehrlich. Also da kann sich ihre Haare für mich auch noch pink, lila, grün oder irgendwas färben. Da fehlt meiner Meinung nach so ein gewisser Look. den, also es gibt ja Wrestler, Wrestlerin, die guckst du dir an und denkst, yo, die haben's. Und das habe ich bei Dakota Kai nicht wirklich.
Ja, der It-Factor, wie man so schön sagt, ne?
Ja.
David, was sagst du zu Davids Frage?
Dass Kai ausnahmsweise mal recht hat und du natürlich auch. Ja, das ist halt einfach, es fehlt dieses gewisse Etwas, was sie davon abhalten wird.
Okay, der David hat noch eine dritte Frage, nämlich, welches ist für euch das lustigste Segment, was ihr jemals gesehen habt? Für mich ist es Vince, wie er in der Kirche steht und zu Gott spricht in der Fehde der beiden und mit Michaels.
Das ist sehr gut.
Das, also, das ist grandios, ey. Wenn Shane einen Schritt zur Seite geht. Da soll mich doch der Blitz treffen und Shane geht einen Schritt zur Seite, super. Oder wenn er das Weihwasser nimmt, ach mein Gott, das war sein bestes Segment mit Abstand, weil du hattest auch kein Fremdschämen, das war nicht dieses Kaka-Pipi-Humor-Zeugs, was er sonst gerne macht, das war super.
Und was ist das lustigste Segment, was du jemals gesehen hast,
David? Das, okay. Das, damit Abstand, also ich guck mir das so oft an und ich liebe das einfach.
Kai, du auch? Ja.
Also, ich finde es auf jeden Fall gut. Das kam auch irgendwann mal in einem, ich weiß gar nicht, kam es in einem Podcast vor, was wir, oder im
Ja, ihr habt einen kompletten Podcast darüber gemacht, ihr Pappnasen. Ja, ne?
Haben wir beide gemacht, Kollege. Ja, weißt du, die Jugend, die kann sich an nichts mehr erinnern.
Das verschwimmt alles so zu einem Block. Man redet immer so viel. Ich finde, wir sollten aufhören, auch noch privat miteinander zu reden. Nur noch Podcast aufnehmen und dann auch danach direkt wieder sagen, so, tschüss, ne? Und
wenn wir uns in der Stadt sehen, so einfach so, oh nee, komm, hoffentlich hat er mich nicht gesehen.
Also, lustigste finde ich immer schwierig, weil so das den Rest ausschließt. Und wie wir auch gerade bei diesem Andy Kaufman-Ding gemerkt haben, vergesse ich sehr oft Sachen. Deswegen nicht lustigste, aber Sachen, die mir, als ich die Frage gelesen habe, sofort ins Gedächtnis gekommen sind, waren viele Bits mit Kevin Owens und Chris Jericho. Die fand ich verdammt witzig. Ich würde jetzt so stellvertretend das Festival of Friendship nennen. Das fand ich verdammt unterhaltsam.
Ja.
Und die Promo, die ich auch sehr mag, die habe ich damals nicht live gesehen, weil ich da zu jung war. Irgendwann mal nachgeholt. Diese DX-Pressekonferenz. Die finde ich verdammt witzig. Wo es dann, also das ist so mein dummer Humor, wo es heißt so, ja, hier, wir fluchen nicht mehr, wir sagen das und das nicht mehr und dann wird es natürlich doch alles gemacht. Das mag ich auch sehr, sehr gerne. Die habe ich auch schon häufiger gesehen.
Achso, ich hatte mit Vince das lustigste Segment.
Nee, so allgemein das lustigste.
Achso, nee, allgemein habe ich noch ein anderes.
Ja, dann sag.
Das ist die Promo, wo The Rock und Hulk Hogan miteinander reden und The Rock erstmal sich auf den Bauch trommelt und so weiter. Und dann kommt Kane rein und macht Hulk Hogan nach. Und das ist so großartig. Das ist so, glaube ich, das beliebteste, weil ich gucke mir gerne auf YouTube an, WWE, Funny Promos und so weiter. Ich glaube, das sogar das mit den meisten Aufrufen. Das ist super. Weil okay. Das ist das erste Mal gewesen, dass du halt Kane lustig gesehen hast.
Ich habe so mehrere. Also ich habe einen ganz großen Softspot für viele Edge- und Kurt Angle-Segmente und für diese Zeit damals. Ach, und auch
witzig.
Auch für Goofy, Christian und Edge damals mit dem Kazoo. Wo die Themes nachspielen und solche Sachen. Natürlich auch, wenn wir Kurt Angle sind. Kurt Angle und Stone Cold Steve Austin mit der Gitarre und so. Ganz, ganz großer Spaß. Aber ansonsten habe ich auch noch die Kane und Daniel Bryan-Segmente.
Ja, die waren super. Wie stehst du eigentlich zu Jericho und Steph?
Damals fand ich das witzig.
Es geht nur um damals.
Damals fand ich das natürlich witzig. Klar. Ist halt einfach so. Dabei ist die halt beleidigt worden.
Aber stimmt, also Kurt Angle und auch Stone Cold, das war schon mit dem kleinen Cowboy-Hut.
Ja, genau. Das war auch so netter Humor, also so braver Humor irgendwo, der mich dann trotzdem abgeholt hat.
Übrigens, was mir noch einfällt, ist jetzt wenig Segment, aber ich schäme mich nicht, es zu sagen. Ich habe schon auch so eine Art Guilty Pleasure für viele verschiedene R-Truth-Sachen. Ich weiß, ja. Da spalten sich die Mengen, aber manchmal.
Little Jimmy war super.
Ja, Little Jimmy war super. Und auch das erste Mal, als ein Rumble reinkommt, Leiter auspackt, dann irgendwie hochgeht und Kane so ganz verdutzt daneben steht. Ey, ganz. Das ist so unschuldiger, dummer Humor, damit kriegst du mich einfach.
Du guckst aber Adam Sandler.
Ey, bester Mann.
Der Klaus Felix fragt per Facebook, ich frage mich immer, wenn Wrestler, Wrestlerinnen schlechte In-Ring-Leistungen abgeben, ist das, weil sie es einfach nicht besser können? Oder wird das so vorgegeben? Er hat jetzt hier Vince angeführt, aber schlechte Wrestler gibt's nicht nur. bei WWE. Ich glaube, dass alle eine Top-Leistung bringen können, sogar Eva Marie.
Auf gar keinen Fall.
Das ist aber mutig.
Das wäre ja ungefähr so, als wenn man sagen würde, so, nur weil es ja quasi abgesprochen ist und geprobt werden kann, könnte jeder ein guter Schauspieler sein. Sogar David.
Ich bin ein fantastischer Schauspieler. also ganz ehrlich, also Eva Marie hat ja schon eigentlich das Paradebeispiel genannt, was das relativiert. Also das, ich glaube, sie ist auch bemüht, sie hat auch echt Bock, aber sie kann es halt einfach nicht.
Ja,
und also, manche können es einfach nicht, und ich glaube auch nicht, dass kein Wrestler wird, glaube ich, absichtlich schlecht wrestlen. Im Gegenteil, ich glaube, selbst die Wrestler, wo halt vorgegeben wird, keine Ahnung, du hast nur 3 Minuten, du sollst dich hinlegen, sollst dominiert werden, versucht trotzdem noch irgendwie das auf sich aufmerksam zu machen, sei es halt durch Selling.
Ja. Es macht ja keinen Sinn. Aber man darf halt immer auch nicht vergessen, das Wrestling ist ja eine Entertainment-Form, und dafür brauchst du Fähigkeiten, du brauchst Talent, du brauchst Timing, du brauchst all das. Das ist nicht bei allen gleich, egal wie oft du das absprechen würdest. Also es wäre ja so, als wenn wir sagen könnten, Kai, du, ich, in 6 Wochen bei WrestleMania auf der Bühne, weil es ist ja Wrestling.
Ich mach dich kaputt. Nee, oh, aber
es droht da schon einen alten Mann.
Was mir aber auch so aufgefallen ist, da sind natürlich auch Meckern auf einem gewissen Niveau, aber du hast es auch ganz krass gemerkt, jetzt diese Woche bei Dynamite, wo du erst siehst Kenny Omega gegen Daniel Bryan und danach dann eben Bryan Jr. gegen MJF kämpfen. Also da hast du halt gemerkt, das ist was ganz anderes. Ne? Das ist halt, als guckst du erste Bundesliga, danach zweite Bundesliga. Das ist was anderes.
So ist es. Falls sich jemand fragt, warum David knurrt, David hat Dynamite noch nicht gesehen.
Nein, danke, Kai.
Hä, was habe ich denn gespoilert?
Ja, das, weißt du, ich zitiere dich selber. Ich möchte komplett ohne Erwartungen an ein Event gehen. Ich möchte schon gar nicht wissen, ob was gut oder schlecht ist. Nein, gar nicht.
Hashtag, die hat doch schon nichts geschrieben, dass das Match zwischen Bryan und Omega gut ist.
Und das Match danach? Und so weiter. Also ich wusste noch nicht mal bei Bryan und Omega, ich habe nichts gelesen.
David, Entschuldigung für den Spoiler, aber Omega gegen Bryan ist ein besseres Match als Bryan Pillman gegen MJF. Ich weiß, damit hast du nicht gerechnet, weil du ja sagst, MJF ist einer der besten Wrestler.
Außerdem, aber, David, nachdem du mir quasi einen halben SummerSlam gespoilert hast, bist du mal ganz ruhig hier.
Ja, aber ich möchte nur halt Kai zitieren.
Wie am gesagt, selben Tag.
Kai hat ja gesagt, auf keinen Fall, noch nicht mal ob gut oder schlecht, weil das macht seine Erwartungshaltung. Ja. Ach.
Deswegen ist ja auch Headlock-Gruppenchat auf stumm bei mir.
Du bist bei mir auch auf stumm immer.
Weil David sich daran nicht halten kann. Siehe Olaf.
Ganz viel Liebe bei uns, ihr merkt das schon. Der Dennis fragt per Facebook.
Ich hasse dich.
Mich würde eure Einschätzung bezüglich alternative WWE-Abgänge interessieren. Wie wahrscheinlich wäre ein Abgang und wo würdet ihr diese verordnen? Kevin Owens, Sami Zayn, Cesaro. Haben wir zuletzt schon ein bisschen drüber gesprochen, können wir trotzdem noch mal schnell durchgehen. David, wie siehst du die Personalien? Kurz und knapp.
Was hatten wir? Kevin Owens? Ja.
Sami Zayn?
Sami Zayn, denke ich mal, die gehen zusammen. Und Cesaro wird eher den Weg des Undertakers gehen und ewig da bleiben.
Kai?
Ich glaube auch, also Kevin Owens und Sami Zayn könnte ich mir bei AW sogar vorstellen. Also Kevin Owens bedeutend mehr als Sami Zayn, aber vielleicht auch wirklich dieses Freundschaftsding, was da noch mitschwingt. Und Cesaro bleibt, glaube ich, bei der WWE, außer er wird irgendwann entlassen.
Ich sehe es ähnlich. Also Kevin Owens halte ich für sehr wahrscheinlich, dass der gehen könnte. Also da ist ja auch die Verbindung da. Sami Zayn weiß ich nicht genau, weil ich glaube, dass der Stil von AEW ist jetzt ja nicht gerade der, also viele Verletzungen zuletzt gehabt. Vielleicht auch da, dass er sagen würde, ich nehme lieber hier die sichere Nummer, als dass ich da noch mal komplett alles auf eine Karte setze. Weiß ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen. Cesaro sehe ich auch eher bei WWE. Aber ich hätte Bock, Cesaro bei AEW oder generell dann auch bei anderen Promotions zu sehen. Also auch bei New Japan oder so. Hätte ich schon Lust drauf, aber sehe ich jetzt erstmal nicht so. Wir haben noch eine AEW-Frage vom Oliver, die habe ich ein bisschen überlesen. Und da hat er gefragt, ich habe mich neulich gefragt, ob AEW es in gewisser Weise mit dem Positiven, dass man Leute aufbaut, egal ob Newcomer, Ältere oder diejenigen, die bei WWE nicht so optimal eingesetzt werden, nicht einfach übertreibt. Gefühlt baut man 20 Leute auf, die man damit aber auch immer hungriger macht, so richtig loszulegen. Und da frage ich mich, wie AEW es langfristig schaffen will, diese Leute alle zufrieden zu halten, ohne dass Frust aufkommt. Denn man kann nicht gefühlt das ganze Roster im Main Event einsetzen und Titel geben. Und ich spreche nur von den TV-Shows und Pay-Per-Views bei Dark oder Elevation eingesetzt zu werden, dürfte ähnlich relevant sein wie bei WWE Main Event 205 Live oder NXT UK. Was sagt ihr dazu? Kai.
Ja, wir haben es ja vorhin schon ein bisschen aufgegriffen. Also das wird halt die Zukunft zeigen. Also ich bleib dabei, was ich vorhin gesagt habe. Ich finde es immer noch, dass das eine große Challenge ist, diese Leute aufzubauen, weil ich bin auch mal gespannt, wie man da jetzt noch einen Hangman reinschmeißen wird. So, weil gefühlt, David hat es ja schon, ich glaube, es war sogar vor dem Podcast angesprochen, dass ein Hangman ja sehr stark aufgebaut wurde über die letzten Jahre bei AEW. Und dass man dann da irgendwann dachte, okay, der nimmt Omega den Titel ab, aber auf einmal ist natürlich ein Brian da, dann stellt es den Brian gegen Omega. Es wird auch sicherlich nochmal irgendwann die Fehde geben, Adam Cole gegen Kenny Omega, so ein bisschen um die Anführerschaft. Also ich bin wirklich gespannt, wie man so Sachen macht und wie man Leute heiß hält und auch wirklich interessant hält. Also das, ich halte es weiterhin für eine sehr, sehr große Aufgabe, was nur die nächsten Monate, Jahre zeigen.
David?
Ich finde, was der Oliver sagt, ist eigentlich ja auch das, was wir uns alle wünschen oder was du auch als Unternehmen machen müsstest. Du hast halt, er sagt, gefühlt baut man 20 Leute auf. Ja, ist halt richtig, weil du weißt halt nie, wo es dann wirklich Klick macht. Für mich ist das halt ein bisschen auch aussondieren. Also jetzt, das klingt immer gemein, aber es ist halt einfach so, du siehst in jemandem was, aber ob derjenige das hat und dann auch abliefern kann und so funktioniert, das wird sich halt zeigen. Und manche fallen durchs Raster durch und werden halt nicht funktionieren. Die werden halt dann, ja, nicht unbedingt fallen gelassen, aber die können halt einfach diesen Spot nicht halten. Aber genau deswegen musst du ja eben auf breiter Basis versuchen, Leute aufzubauen. Das ist ja das Problem, was wir immer bei WWE bemängelt haben, dass man halt auf Einzelpersonen nur setzt. Aber wenn die jetzt zum Beispiel ausgefallen sind, hattest du ein Riesenloch. Und du wirst es auch nie schaffen, meiner Meinung nach, dass im Roster alle happy und glücklich sind. Das wäre halt auch komisch. Das ist wie beim Unternehmen, wenn du halt siehst, dass dein Kollege befördert wird. Ja, dann bist du halt vielleicht auch gefrustet. Aber das gehört halt dazu, weil das ist auch eine Sportart. Du willst was erreichen. Das ist wie beim Fußball auch. Und du willst nicht die ganze Zeit auf der Bank sitzen. Das wird kommen. Die Frage ist halt da eher, ob es halt, wie du damit umgehst und ob du halt breit gefächert das machst und jeder irgendwie eine faire Chance hat in deinen Augen oder ob jemand unten gehalten wird. Das ist, glaube ich, im Wrestling eher das Entscheidende.
Ich bin gespannt darauf, um das nicht zu wiederholen, was ihr gesagt habt, wie man ich komme wieder zu dem Punkt Kooperation, wie man das auch in Verhandlungen einsetzt. Ob man dann auch mal sagt, ja, momentan haben wir halt gerade keinen Platz für dich, aber hast du nicht Bock, nach Japan zu gehen? Hast du Bock, zu Impact zu gehen? Hast du Bock, da zu wrestlen, hier zu wrestlen? Weil Wrestler wollen ja meistens einfach nur catchen. Die wollen halt catchen und die wollen das machen, was sie lieben. Und bevor man dann eben bei AEW rumsitzt und Däumchen dreht oder gefrustet ist, wie David gerade so schön gesagt hat, vielleicht gibt man denen dann eben auch einfach mehr Freiheit und sagt, willst du nicht dahin gehen? Hast du irgendwelche Wünsche, was du gerne mal machen würdest? Vielleicht können wir dir da Möglichkeiten aufbauen. Vielleicht können wir Verbindungen aufbauen. Ich glaube, das ist durchaus was man einsetzen kann, um auch so ein großes Roster, wie AEW jetzt ja inzwischen auch hat, bei Laune zu halten.
Es wird auch früher oder später passieren, dass irgendeiner von AEW zum Beispiel auch zu WWE wechseln wird.
Ja, klar, das
sowieso. Das ist halt einfach normal. Das ist, das heißt halt nichts, aber das wäre halt komisch, wenn es nicht passieren würde. Ich würde mir eher Sorgen machen, wenn es komplett immer ruhig wäre, weil das würde mir halt eher sagen, dass die Leute gar nicht den Anspruch haben und den Ansporn, ganz da oben zu kommen.
Ja. Weiter geht's. Der Wolf mit Bart fragt, braucht Roman Reigns eine Langzeit-Gegenpart, mit dem er eine Ära prägen kann? Wenn ja, wen könntet ihr euch in dieser Rolle vorstellen? Haben wir doch schon. Brock Lesnar, oder Kai?
Und danach Goldberg.
Genau. Fuck, den gleichen, ich wollte auch gerade Goldberg sagen. jetzt genommen. Also ich finde auf jeden Fall, dass um so eine gewisse Ära zu prägen, also es gibt ja immer diese legendären Fäden. Also du hast dann, also du brauchst irgendwie so einen gewissen Gegenspieler, ne? Also das ist vollkommen irgendwie passend. Also so wie Austin mit McMahon oder Austin hat ja auch dann The Rock teilweise. Also du brauchst irgendwie Leute, die du gegeneinander stellen kannst.
Teilweise.
Ja.
Teilweise größte Fehler. Aber
ich weiß jetzt nicht ganz, wie man bei Roman dann auf die andere Seite stellen soll. Ich dachte eine ganz, ganz lange Zeit lang, es wäre Rollins. Ist er anscheinend nicht, so wie es aussieht. Von daher, ich kann es nicht sagen, weil ich auch, glaube ich, dieses Gefühl habe, dass man nicht mehr dieses Larger-than-Life-Ding macht, wo du sagst, die zwei sind ja WWE. Ich glaube wirklich, dass du dieses Projekt Roman Reigns hast, der WWE ist, lange Zeit das Projekt Rollins hattest, aber sonst weiß ich es ehrlich gesagt nicht, wie man das sonst jetzt noch reinschmeißen kann. Als Face-Gegenpart.
Ich hatte kurz überlegt, ob man Drew McIntyre für sowas nehmen könnte, aber dann passierte die Sache mit Loch Ness und dem Schwert und solche Sachen, weißt du? Und
geilen Stories.
Genau. Storytime mit Drew McIntyre.
Wollte ich gerade sagen, who's ready for Storytime with Uncle Drew?
David, wie siehst du hier den Punkt?
Er braucht es nicht. Es würde aber ihn und vor allen Dingen der WWE verdammt gut tun. Aber das Problem ist, du brauchst bei Stone Cold und The Rock hat es ja funktioniert, weil du mit jemanden hattest, der halt geliebt wurde, sondergleichen. Und das sehe ich halt bei WWE nicht. WWE hat das Problem, dass sie halt kein mega Babyface haben, was so komplett immer funktionieren wird und immer in dieses Standing auch gehalten wird vom Booking her. Und Kandidaten gibt es eigentlich viele, die es hätten sein können oder wo man das auch machen könnte, aber wie viele Faces hat man denn aufgebaut, die dann dieses Standing dann hatten, die so geklickt haben, das ist halt schwierig.
Ja, genau das. Das ist ja auch ein Grund, weshalb vieles einfach nicht funktioniert hat. Dass teilweise auch die Zuschauer gegen die Babyfaces geturnt sind, weil die eben so langweilig gewesen sind. Siehe Drew McIntyre. Auch wenn da die Zuschauer noch nicht geturnt sind, nur ich. Einfach gnadenlos gegen
Drew. Ja, aber emotional ist man dann halt schon abgekühlt.
Ja, ja, eben. Dann der Fanatic fragt noch via Patreon. Wir haben so ein paar TV-Fragen bekommen, das finde ich ganz witzig. Warum wird bei den Dailies und Pay-Per-Views so oft, ich glaube, er meint Weeklies, so oft schon aus dem Programm gegangen, obwohl im Ring noch was passiert? Aktuelles Beispiel ist der SummerSlam. Die Show endet damit, dass Lesnar im Ring steht. Bei Raw bekommt man dann noch nachgereicht, dass er Cena einen F5 spendiert hat. Was soll denn das? Es käme ja auch keiner auf die Idee, die Übertragung eines Fußballspiels zu beenden, weil es 5 Minuten Nachspielzeit gibt. Früher gab es ja die Erklärung wegen dem Programmplan und den darauffolgenden Sendungen, aber heute im Streaming-Zeitalter ist das doch völlig absurd. Oder? David, ist das völlig absurd? Oder
wenn wir jetzt, also das mit dem Cena und den F5, das finde ich absurd, weil das eigentlich ein cooler Schlusspunkt gewesen wäre. Allerdings gibt es halt oft das Mittel, gerade bei Weeklies ist es halt eigentlich eine super Sache. Das hast du auch jetzt zum Beispiel bei AEW zuletzt gab mit dem Ball von Moxley, wo einfach mittendrin halt gecuttet wurde. Das hast du auch oft in der Attitude-Zeit gehabt. Das war aber halt da, um halt diesen Cliffhanger für die nächste Sendung zu haben und zu wissen, oh mein Gott, wie weit ging das denn weiter? Oder halt dieses Gefühl zu haben, wir können das nicht kontrollieren, das war unberechenbar, du musst einschalten, weil da passiert halt immer was. Bei Weekly ist kein Problem, aber wenn halt was so Wichtiges passiert, das wäre halt wirklich vergleichbar mit einem Fußballspiel oder das halt das entscheidende Tor fällt und das zeigst du nicht. Das geht halt nicht. Also Cena F5, den verstehe ich nicht, aber es ist eigentlich ein Mittel, was ich auch sehr mag bei Weeklies, wenn man irgendwie so einen Ball oder so nicht bis zum Ende macht und dann sieht man, wie die getrennt werden. Nein, ich möchte halt eigentlich, wenn ich denke, ja, jetzt geht's richtig los, oh nein, shit, ich muss nächste Woche einschalten. Das mag ich.
Kai, ich glaube, du wolltest auch noch was sagen.
Ja, und es ist ja noch so ein bisschen so ein Bonbon für die Fans in der Halle. Manchmal.
Ja, aber der F5 vom Cena, das ist schon heftig.
Also den F5, finde ich, den hätte man jetzt schon mitnehmen können. Aber ich glaube, letztendlich wird es dann darauf hinauslaufen, dass man sagt, ja, der Cena ist eh nicht mehr da, das ist jetzt nicht zum Fädenaufbau. Fertig. Also ich finde auch, den hätte man noch zeigen können. Aber ja, ist jetzt nicht so extrem wild, wie gesagt. Also ich glaube, dass man da mit solchen Sachen vielleicht noch den Leuten in der Halle so ein Bonbon gibt.
Man darf auch nicht vergessen, dass nur weil wir bestimmte Shows streamen, bedeutet das nicht, dass das weltweit so der Fall ist, sondern es gibt auch sehr oft dann immer noch die Einschränkung. Man hat auch bei einem Produkt wie dem SummerSlam immer noch Einschränkungen auf anderen Märkten und auch da muss man sich dann dran halten bis zu einem gewissen Grad. Da kann man dann nicht einfach übertreiben, weil dann gibt's da eben Probleme. Also es wird nicht überall nur gestreamt, sondern es gibt auch immer noch diverse Länder, wo das live gesendet wird und dann trotzdem danach irgendwas kommt. Deswegen muss man sich da auch an bestimmte Vorgaben halten. Aber das mit Cena und dem F5, das war natürlich Blödsinn. Also da hat man offensichtlich gedacht, das reichen wir dann im Nachgang nach. Vielleicht ist da auch die Zeit ausgelaufen oder sonst irgendwas. Weiß ich nicht. Das Selfie nicht hätte man auch bringen können und müssen. Der AIC91 fragt per Discord, wie fandet ihr damals den Curryman bei TNA und könnt ihr euch ein Comeback von ihm vorstellen? Jetzt muss ich erstmal fragen. David, kennst du den Curryman?
Ja, und sein Outfit.
Okay. David, Kai, kennst du den Curryman?
Nee.
Okay. Der Curryman ist Christopher Daniels alter Ego. Aber dann ist Kai schon mal raus. David, wie fandest du den und könntest du dir ein Comeback vorstellen? Was nach den aktuellen Vignetten mit dem Fallen Angel ein bisschen ist.
Nein. Weil ich fand das halt damals schon nicht toll.
Ich habe das auch nie verstanden, warum man das so witzig fand. Also ich fand so, ja, okay, aber es war jetzt auch nie so, dass ich gesagt hätte, Mensch, also.
Aber das ist die Zeit, wo auch Sharkboy und sowas war, wo genau. Die halt diesen Gimmicks um sich geworfen haben.
Ja, ja, nee, da haben die jetzt beide. Sharkboy war ja auch so ein Urgestein, mehr oder weniger von TNA
und damals. Suicide.
Ja, Suicide war auch ein Urgestein. Das ist
wie in der Videospielcharakter. Wollte ich gerade sagen, der kann doch nur aus dem Videospiel, oder?
Ja, ja. Das Team haben sie auch noch einen Wrestler gemacht. Der war doch dann TJ Perkins unter anderem unter der Maske.
Ja. Wird war dann diese Mix-Matches, wo, also ne, Multiman-Matches, wo dann Curryman hatte, Suicide und Sharkboy und alle drin.
Ich habe die Faszination von Curryman nie so ganz verstanden. Ich wollte immer Christopher Daniels sehen und nicht den Curryman. Weil das der bessere Wrestler und der Fallen Angel der bessere Charakter für mich gewesen ist. Ich glaube, dass Chris Daniels einfach da Spaß dran gehabt hat. Und das ist der Hauptgrund, weshalb sie Curryman gegeben hat. Dann fragt der AIC91 noch, immer diese Best-of-Fragen hier. Wer ist für euch der beste Wrestler aller Zeiten am Mikrofon, Kai?
Ja, wer ist für mich persönlich der beste Wrestler aller Zeiten am Mikrofon? Das ist für mich persönlich natürlich das CM Punk.
Okay. David?
Punk, schon sehr, sehr gut. Absolut oberste Liga. Da gibt's halt mehrere. Aber für mich gehört halt auch dazu, dass du die Crowd extrem kontrollieren kannst, egal wann. Und da ist halt, was auch Improvisation angeht, The Rock mega. Ja. Das ist halt egal, ob Catchphrases, da kann man natürlich sagen, das war er nicht nur, sondern er hat's halt verkauft. Er hat simpelste 2-Minuten-Promo über nichts gemacht. Oder er hätte auch über Plastiktüten reden können. Und alle hätten Spaß gehabt.
Ja, ich würde auch The Rock sagen. Weil The Rock einfach so krass gewesen ist in der absoluten Hochzeit und wie gesagt hast, also die Crowd Control, die er da gehabt hat, das war unfassbar. Deswegen ist er da auch für mich dabei und man sieht ja auch, wo das dann weitergegangen ist quasi für ihn. Dann fragt der AIC91 noch, durch die ganzen Karriere-Podcasts und den ganzen Helden aus der zweiten Reihe-Kram, habt ihr eine ganze Reihe von Wrestling-Schulen und Coaches genannt, aber welche Wrestling-Schule beziehungsweise welcher Coach hat die größten Stars hervorgebracht? Das ist gar nicht so einfach. Da gibt's ja so diverse. Ich beantworte die Frage einfach mal. Also mir wäre hier spontan die Monster Factory von Larry Sharp eingefallen. Das ist so das, was ich in meinem Kopf habe. Ob das jetzt die größten sind, sei mal so dahingestellt. Da fallen Leute wie Big Show und Bam Bigelow, Raven und noch ein paar andere mit rein. Ist aber eben eine sehr renommierte Geschichte. Die Wild Samoans darf man da auch nicht vergessen.
Die da Gail Kim, ne?
Ja, unter anderem, genau. Und noch ein paar andere, aber so die größten Stars finde ich extrem schwierig. Ich glaube, da darf man auch hier Ohio Valley Wrestling damals nicht unterschätzen, wo da ja quasi in einem Jahrgang Leute wie Batista und Randy Orton und John Cena einfach mal rausgeflutscht sind. Also wahrscheinlich, wenn man so diese reine Superstar-Dichte nimmt, ist wahrscheinlich Ohio Valley Wrestling relativ weit vorne mit dabei. Das ist aber eine schwierige Frage. Deswegen, es waren so ein paar Punkte, die ich mir da überlegt hatte. Ein paar Fragen haben wir noch. Und zwar der Jörg alias der Joji auf Patreon fragt per Mail. Wir haben auch noch eine Mailadresse übrigens. Das benutzt keiner mehr, weil alle benutzen Discord.
Die Jugend von heute.
Alter.
Ich zieh das durch.
Er fragt, in den Independents ist es ja vermutlich etwas einfacher, aber wie schaut es in den großen Promotions aus? Wie viel Einfluss haben Akteure auf ihre Entrance-Themes? Und wisst ihr vielleicht sogar von Leuten, die ihre eigenen Themes überhaupt nicht mögen oder mochten? Ich weiß, dass damals Zack Sabre sein Theme bei der WXW nicht mochte. Und Randy Orton mochte doch sein Theme über lange Zeit nicht. Ne, ja. Das hier, wie ist das?
Das Voices?
Nee, das davor.
Ja,
mit dem genau. Burn in My Light heißt es, oder?
Kann sein. Gab es dann ja dieses Hin und Her, dass er eigentlich The Fire Burns bekommen sollte?
Ja.
Das, was dann CM Punk hatte?
Ja. Von Killswitch Engage, Superband.
Genau.
Ja, also es gibt teilweise, haben die Wrestler da Möglichkeiten, sich was auszusuchen. Also manchmal gibt's die Möglichkeit, dass man quasi so ja, mehrere Themes bekommt. Aber ansonsten wird das natürlich auch sehr stark vom Creative entschieden. Aber grundsätzlich gibt's da auch die Möglichkeit, dass da die Wrestler eingreifen. Bei den Independents, gerade die, die da jetzt keinen TV-Vertrag haben, denen quasi Lizenzen egal sind, da suchst du halt irgendein geiles Lied aus, worauf du Bock hast. Ne? Und dann, Kai, wozu würdest du rauskommen, wenn du die freie Wahl hättest?
Bon Jovi. Ich finde, damit kriegst du die Leute einfach. Also, so, egal, ob man jetzt mag oder nicht. Also auch wirklich, ich würde auch Living on a Prayer nehmen übrigens. Also egal, ob man jetzt mag oder nicht, aber Grado ist schon nicht verkehrt, wenn er rauskommt, ne? Mit Madonna. Like a Prayer heißt das, nicht Living on a Prayer. Also ja. Ich würde Living on a Prayer nehmen, aber Grado kommt zu Like a Prayer raus. Und das ist sehr, sehr stark.
Und David hasst Bon Jovi.
Nein, Bon Jovi ist super. Das ist, wie er halt sagt, du kannst das auch auf einer Metal-Party spielen, auf einer Schlager-Party. Kann jeder mitsingen.
You Give Love a Bad Name könnte man auch zu rauskommen. Sorry, muss ich noch.
Ja, das wollte ich nämlich meinen von so, was? Ich würde zu Pennywise Bohem rauskommen, das ist auch gut.
Okay. Oh, das war doch Oney Lorcan, ne?
Das kann sein, ja.
Weiß ich nicht. Ich weiß nur bei Independence, was ich mir wünschen würde, den Theme-Song, den liebe ich, der ist ja aus Command Conquer, hast du gesagt, ne?
Ja.
Der von Ilya.
Ja.
Holy, nee, ist der gut. Ich habe mir jetzt letztens wieder das Video angeschaut mit seinem überraschenden Comeback. Der Theme-Song ist einfach so gut.
Nee, das war doch damals nach dem Ambition-Match zwischen Thatcher und Oney Lorcan. Da lief doch die Bro-Him von Pennywise.
Bro-Him geht immer.
Ja, Bro-Him ist stark, ist auch in meiner Trainings-Playlist.
Okay. Der Sebastian.
Warte, Olaf, zu welchem Theme-Song würdest du denn rauskommen?
Separate Ways von Journey.
Dachte Pumuckl.
Ach, Journey geht auch immer.
Ja. Journey ist auch, ja.
Aber passt zu Olaf, tut kein weh, ist schön.
Der Sebastian fragt per Discord, was haltet ihr von den momentanen Titeldesigns bei WWE, insbesondere World und Universal Title, WWE Raw, SmackDown, Tag Team Titles? Für mich sehen die genannten einfach nur zum Kotzen aus und sind einfach nur billig im Vergleich zu den Gürteln, die man in den 90ern verwendet hat. So, David.
Alter, guter Mann, danke. Hat er alles richtig gesagt. es ist halt einfach so. Ich finde, die alten Belts, die hatten, vielleicht weil man halt als Jugendlicher oder als Kind damit aufgewachsen ist, die hatten sowas Ikonisches und was Bedeutsames. Gerade ich liebe auch irgendwo den alten IC-Belt mit dem Weiß, wenn der Weißgürtel
war. Oh, der ist mal hässlich.
Nicht schwarz, nee, ich fand das mit Weiß super beim IC-Belt. Und halt der Adler World Title,
ja, der Winged Eagle.
Den fand ich schon sehr, sehr knorke.
Ja, es ist natürlich jetzt durchgebrandet. Das ist halt irgendwie so ein bisschen das Problem. Deswegen sehen die halt alle gleich aus. Es hat ja einen Grund, weshalb die so aussehen, wie sie aussehen. Ne? Weil sie durchgebrandet sind, weil es Corporate Identity ist. Das ist
immer so langweilig mit dem einfach nur dieses W.
Ja.
Das ist einfach so lieblos. Ich möchte bei einem Titel einfach ein paar Spielereien drin haben.
Totenköpfe, meinst du?
Oh, das wäre schön. Oh, das wäre schön. So ein goldener Skull-Belt. Oh.
Hatten wir auch.
Ja, eben. Der Stone Cold-Belt.
Ja.
Der ist super. Aber der Skull war nicht schön.
Schäbig ist. aber also, ich muss sagen, den normalen WWE-Belt, den mag ich eigentlich sogar. Den finde ich sogar ziemlich, den finde ich ganz cool. Also den mag ich. Das Problem ist natürlich, was Olaf gesagt hat, dass die jetzt so durch die Farbe gebrandet sind. So, okay, ihr kriegt die in Blau, wir kriegen die in Rot, ja, super spitzenmäßig. So, das finde ich doof, deswegen bin ich auch kein Fan des Universal Belts. Weil bei SmackDown ist er dann blau mit dem Leder und dann bei Raw ist er rot, das finde ich schäbig. Ich bin ja immer noch großer Fan vom World Heavyweight Championship, den liebe ich. Aber das ist, glaube ich, so wie David gesagt hat, womit man so ein bisschen aufgewachsen ist. So, der World Heavyweight Championship, das war für mich der SmackDown-Belt. So haben dann irgendwie Edge und der Undertaker drum gekämpft. Das fand ich geil.
Ja, ich bin bei David, ne? Ich bin in den 90ern, bei Sebastian ja auch, ich bin in den 90ern quasi Wrestling sozialisiert worden. Mir haben die alten Belts auch besser gefallen, ganz klar. Die hatten mehr Persönlichkeit, die hatten ein bisschen mehr Tiefe, die hatten mehr
Metall.
Die hat noch mehr.
Nein, daran liegt es, wenn du jetzt den aktuellen Belt nehmen würdest, würdest du hinter dieses W schön alles mit Gold verzieren und so, würde er ganz anders wirken. Aber es ist einfach dieses Leder, das du siehst.
Ja, und ich muss auch sagen, ich spür's auch, dass die Klettverschlüsse haben.
Das ja, das, Also ich glaube, das macht schon Sinn, so in gewissen Momenten, aber das sieht aus wie vom Kick.
Ja.
Bei Wish.
Ja, wirklich.
Ja. Wenn der Mika mal alt genug ist, dann kriegt er auch ein Belt mit Klettverschluss.
Von Wish.
Genau. Und dann hatte Sebastian noch gefragt, Michael Buffer als Ring-Announcer für ein AEW-Pay-Per-View, wäre das was für euch?
Nämlich.
Ich mag Michael Buffer überhaupt nicht, deswegen nein
von mir. Ich auch. Nein, es geht einfach nur wenn der halt eine Battle Royale macht. Oder nur den Main Event. Das reicht einfach nur, weil die Stimme mag ich eigentlich nicht so, aber ich verbinde mit ihm immer Big-Time-Feeling.
Nee,
Michael Buffer soll seine Schnauze halten. Also wirklich, ich finde, der ist super anstrengend und er nimmt sich auch selbst viel wichtiger, als er ist, ja. Nur weil er mal einen coolen Satz gesagt hat.
Ja.
Ich sage im Podcast ganz viel und nehme ich nicht so wichtig.
Du sagst wichtige Sachen?
Ja, cooler, habe ich gesagt.
Ja, geht so.
Der Straight Edge Ricochet-Fan fragt per Discord, bei welcher Weekly und bei welchem Pay-Per-View wärt ihr dieses Jahr am liebsten live vor Ort gewesen?
Kann ich für Kai antworten, bitte?
Du kannst, glaube ich, für alle antworten, was der Pay-Per-View ist.
Pay-Per-View?
Ja.
Aber Weekly wäre es auf jeden Fall Rampage gewesen mit CM Punk.
Ja, und Pay-Per-View wäre wahrscheinlich All Out gewesen,
oder? Natürlich.
Nee, so eine Thunderdome-Show hätte ich richtig Bock drauf gehabt.
Das war das erste Mal, seit ich mit meiner Frau zusammen bin, das sind jetzt 19 Jahre, dass die halt sagte, ey, scheiß auf WrestleMania, ich möchte dahin. Fand ich voll gut.
Nee, also klar, SummerSlam oder so halt, oder WrestleMania wäre halt auch geil gewesen. Ich fand auch gerade erste Nacht von WrestleMania unheimlich emotional, aber das Debüt von Adam Cole und dann von Bryan Danielson. Hallo, ich bin Bryan Danielson, super Fan seit Jahrzehnten, also
ja, aber die ganze Show, wie die mitgegangen sind.
Ja, deswegen.
Ich muss übrigens sagen, ich bin jetzt in den letzten Wochen so richtiger Adam Cole Mega Fan geworden.
Baby.
Ich mochte den schon immer, aber irgendwie, weiß ich finde den jetzt richtig geil und ich habe auch super Bock auf das Rampage-Match und ich bin richtig Adam Cole Ultra jetzt.
Okay. Mit Begalo.
Ja, also ich habe auch schon wirklich, es ist vielleicht schon dreistellig, wie oft ich das Team gehört habe mittlerweile.
Auch vor allen Dingen hat er wieder ein passendes Team. Ja, ich finde auch Adam Cole, der wirkt einfach so groß. Also jetzt nicht körperlich,
obwohl das gar nicht ist.
Ja, ich finde einfach, da hast du wirklich das Gefühl, wenn er rauskommt, so Star, yo, ja, danke.
Das ist dieser It-Faktor.
Ja.
Ja. Zwei Fragen haben wir noch. Zwei Fragen, dann haben wir es. So, Fragen-Podcast in Überlänge heute. Hat sich auch einiges aufgestaut gehabt. Der Stia Wuscher fragt per Discord, welches ist die beste Wrestling-Doku, die jeder gesehen haben sollte?
Beyond the Mat.
Ist auch immer bei mir im Kopf. Ich mag auch The Rise and Fall of ECW.
Ja, die ist auch richtig gut. Also, ich meine, es gibt wirklich richtig viele Dokus, aber ich finde halt dieses Beyond the Mat, das ist so dieses Allgemein-Wrestling-Doku.
Ich finde, Beyond the Mat hat einem damals erstmal so den Vorhang so gelüftet und hat ihm so eine Chance gegeben, so ein bisschen dahinter zu blicken. Deswegen fand ich das so.
Ja, vor allem schonungslos mit Jake Roberts. Ey, hoch.
Ja, also deswegen. Kai, hast du eine Lieblingsdoku?
Also hier, also Beyond the Mat heißt, glaube ich, so, ne?
Ja.
Mhm. Das hat mir David schon mehrfach empfohlen, muss ich immer noch gucken, auch Pile of Shame, Asche auf mein Haupt. Deswegen sage ich jetzt eine ganz, ganz mainstreamige Antwort, die aber für ganz viele Leute einfach zugänglich ist. Fast alles von WWE 24 kann man einfach so weggucken.
Oh ja, nee, besonders eigentlich alles.
Ja, diese eine, die mal zu Roman Reigns rauskam, ne, das war einfach ein Werbevideo. Also, ja. Die war nicht so geil, aber also besonders die zu WrestleMania, das ist super interessant, das zu sehen.
Ja. Was ich auch noch, ich weiß, da muss man sich eigentlich für schämen, aber ich liebe einfach Self-Destruction of the Ultimate Warrior. Ich weiß, das ist eigentlich gemein, aber ich finde das halt voll unterhaltsam, wie das einfach so komplett in eine Richtung geht.
Ja, vor allem, es fängt ja irgendwie ganz harmlos an und dann eskaliert es halt komplett.
So wenn dann Jericho kommt, ja, The Moon und so weiter, du machst über alles lustig und denkst, ja, das war halt das Skript.
Ich glaube, das war nicht das Skript.
Ach, du hast ja mal ein Interview mit dem, ne?
Ich hatte nie ein Interview mit Warrior. Nee, leider
oder
nicht.
Chris oder nicht?
Ich glaube, Chris hatte, glaube ich, mal irgendwie so.
Einer von uns hatte mal.
Ja, ja. Der Yves fragt noch per Mail tatsächlich. Und zwar eine DVD-Frage. Und er schreibt, ich bin bei Saturn auf die neuen Disc-Box zur Attitude-Era gestoßen. Bild im Anhang. Also, war dabei. Könnt ihr die empfehlen? Ich habe halt als Kind mit meiner Mom viel WWF und WCW geschaut, so etwa von 95 bis 2002. Jetzt durch AEW bin ich 2019 wieder zum Wrestling gekommen. Mir gefällt der Flow und mir gefallen die Stories bei AEW so wie früher als Kind. Mich würde jetzt sehr interessieren, ob es dafür auch von euch eine Kaufempfehlung gibt. Falls nicht, gibt es andere Boxsets, die ihr stattdessen empfehlen würdet? Und ich bin bei der Frage komplett raus. Ich glaube, ich habe seit 10 Jahren keine DVD mehr gekauft oder sonst irgendwas getan. Deswegen kein Schimmer. Neuen Box, neuen DVD-Dinger da irgendwie. Würde ich nicht auf die Idee kommen, die zu kaufen. Ich weiß ja nicht. Kennt ihr die Box, Kai? Du bist jemand, der noch am ehesten bei sowas dann aus Laune wahrscheinlich kauft.
Also Preis-Leistung, hol dir das Network. Da gibt's so viele gute Zusammenschnitte, da gibt's, also so oft ich mich auch beschwere über die Zugänglichkeit des Networks, da gibt's schöne Playlists auch zur Attitude Era. Und ich glaube, bevor du jetzt eine DVD-Box kaufst, hol dir das Network, da hast du, selbst wenn du es nur 2 Monate hast, also zahlst du 20 Euro, kannst vielleicht noch ein Pay-Per-View gucken, ist jetzt zwar Extreme Rules, also würde ich mir überlegen, ob ich noch mal einen Monat warte, auf ein anderes Pay-Per-View, obwohl vielleicht auch bis November und dann nicht Saudi Mania gucken, sondern lieber Survivor Series. Aber zurück zur Frage, da hast du, glaube ich, so viel Content und so viel Dokus und extra Content. Ich glaube, damit fährst du besser als mit einer einzigen DVD-Box, besonders weil du auch sagen kannst, ey, zur Not schaue ich meine Lieblingsmatches nach, weil die ganzen Raw-Ausgaben ja auch da sind. Also ich glaube, also Preis-Leistung, Network schlägt DVD-Box.
Aber manche wollen doch auch was zum Anfassen, oder, ja, David?
Das kommt der schon wieder. Nein.
Zum Anfassen habe ich David.
Ja, zum Kuscheln. Nach dem Podcast, immer.
Genau.
Erstmal muss man sagen, Hut ab, dass man eine coole Mom hatte. Ich meine, wie viele Wrestling-Fans sagen, ja, ich habe früher mit Wrestling angefangen, mit meiner Mom.
Also das finde ich mega sympathisch.
Ich finde das so mega und so cool, gibt's gar nicht. Ansonsten bin ich bei Kai, vor allen Dingen auf dem Network hast du halt wirklich unfassbar gute Attitude-Zeit-Dokus. Sei es Monday Night War, also War.
War, der Krieg, genau.
Das ist eine fantastische Doku-Reihe, wo du halt alles noch mal miterlebst. Es gibt aber auch Doku-Reihen zu einzelnen Wrestlern, wo die halt von früher reden, wo dann halt auch ein bisschen Backstage dabei ist und zusätzlich siehst du die Promos halt noch und die Matches und wie Kai sagt, es gibt auch Playlists. Nee, also da würde ich echt ein Network nehmen, weil gerade wenn du Attitude-Era-Fan bist, gibt es da Unmengen von interessanten Zeugs.
Ja. Ich hab mir auch schon seit Ewigkeiten keine DVD mehr gekauft, weil man so viel Content irgendwie drumherum hat und mit Network oder anderen Streaming-Anbietern. Das ist einfach so viel.
Andere Frage dann. Was war denn die letzte DVD oder Blu-ray, die ihr gekauft habt, nicht Wrestling bezogen? Also allgemein, einfach die letzte DVD oder Blu-ray?
Ich weiß es nicht mehr. Das ist so lange her, ich weiß es nicht mehr.
Ich hol mir alle MCU-Filme auf Blu-ray, weil ich das als Sammlung haben möchte. Aber auch jetzt nie sofort, wenn sie rauskommen, sondern meist, wenn Amazon so Sales anbietet.
Ich habe letzte Woche Der Weiße Hai gekauft. Und wisst ihr, warum? Ich will es loswerden. Weil die auf die scheiß Idee kam, im Streaming hast du nur diese neue Synchro. Und da spricht Eddie Murphys Synchronsprecher. In einem Horrorfilm. Das geht gar nicht. Ich will es nur sagen.
Also laut meiner, ich guck gerade bei Amazon, laut meiner Bestellung hier Übersicht, war es True Detective Staffel 1. Aber oha, die habe ich nicht gesehen. ist daran gescheitert, dass ich sie wahrscheinlich auspacken musste. Und das war 2015 übrigens.
Du wolltest doch was so anfassen haben. Ich muss es auspacken. Nee, das reicht.
Ich guck mal, ob ich noch eine DVD gekauft habe. Die letzte DVD, die ich mir gekauft habe, war WrestleMania 31.
Du hast wirklich Wrestling zuletzt gekauft?
Ja. Ja, war das? War aber in einem Paket mit True Detective.
Stark. Aber ich möchte übrigens auch, das ist auch noch so eine Sammlung, ich will alle WrestleManias auf Blu-ray haben, einfach so, weil das schick aussieht.
Und aus irgendeinem Grund steht hier, dass ich Prometheus to Alien Evolution gekauft habe und ich kann mich nicht dran erinnern.
Boah, allmächtiger.
Ja, aber das sind ja die ganzen Alien-Filme.
Ja, aber da ist Prometheus drin.
Aber warum? Die hab ich schon nicht gekauft.
Was stimmt mit dir nicht?
Ich glaube, die habe ich auch wieder abbestellt.
Also wenn du eine Alien-Box willst, eine Blu-ray, kann ich einen empfehlen. Das ist der Facehugger vorne in 3D. Der ist super.
Ja. Naja, es geht ja auch nicht um meine DVD-Sammlung hier. Ach nein, hier, Sie haben einen Artikel dieser Bestellung zurückgesendet. So war das damals. Na gut, es geht ja auch nicht um meine DVD-Sammlung. Ich habe, wie gesagt, ich habe doch einige DVDs hier, Wrestling-DVDs, noch normale DVDs hier rumfliegen, aber ich gebe es zu, ich schaue keine DVDs mehr. Also, so viel ja, Streaming. Doch.
Bei denen, wo es halt nicht anders geht.
Ja, da bin ich zu faul zu.
Weil es gibt ja nicht, leider nicht alles auf Streaming.
Das stimmt.
Zum Beispiel Self-Destruction of Ultimate Warrior gibt es nirgendwo.
Ja.
Das wollte ich mir anmerken.
Das stimmt. Das würde auch nicht dazu passen, wie WWE den Warrior zuletzt verkauft hat.
Ja.
Ganz einfach. Aber Leute, wir sind durch mit den Fragen.
Ja, also fleißig weggearbeitet.
Ja, genau. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen bei der Auflistung. Hier geht's natürlich im Programm weiter mit der Review zu Extreme Rules. Die übernehmen dann der Kai und ich. Und David, möchtest du noch was erwähnen? Sage.
Habt Respekt vor dem Alter.
Alter.
Alter, ja.
Du ziehst das jetzt nicht über mehrere Podcasts durch, ansonsten muss ich dich verprügeln.
Nee, das ist mein neues Gimmick. Du weißt ja, Gimmick hat ein Verfallsdatum und so, das dauert jetzt ein bisschen. Ja,
du hast ein Verfallsdatum, glaube ich.
Ja, wo wir wieder beim Thema Respekt vorm Alter sind und so.
Schon längst überschritten.
Ich bin älter als du, du Pappnase.
Weißt du, das Schöne ist, wir podcasten jetzt 2 Stunden. Ich habe gedacht, ich muss nicht sagen, willkommen bei Headlock, dem Mobbing-Podcast. Aber willkommen bei Headlock, dem Mobbing-Podcast. Ich bin wieder dabei.
Ach, das stimmt doch gar nicht. Wir haben doch gar nicht angefangen, dich zu mobben, oder Kai?
Ja, ich leg gleich erst los. Kommt ja noch ein Match of the Week.
So, genau, weil David und Kai gleich noch Überstunden hier schieben müssen, beenden wir den Podcast hier an der Stelle. Und ich sag, wie immer, bleibt uns treu. Wenn ihr mehr von uns haben möchtet, schaut bei Patreon und bei Steady vorbei und besucht uns da. Ganz viele exklusive Podcasts. Ich habe heute schon aus der zweiten Reihe angesprochen. Nächste Woche geht's weiter mit Head to Head und dem Magazin. Und ich sag hier, bis zu Extreme Rules. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Ich möchte den Cowboy-Hut von Kurt Angle.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.